Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Weiß, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur 13. Sitzung des Unterausschusses Pandemie zu dem parlamentarischen Begleitgremium Covid-19-Pandemie, eingerichtet vom Ausschuss für Gesundheit. Und wir widmen uns einer öffentlichen Anhörung, wie immer in diesen Zeiten, als eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit den Sachverständigen. Für diejenigen, die darauf genau achten, das ist also eine virtuelle Begegnung, ein Online-Meeting oder man könnte auch sagen eine elektronische Begegnung. Oder eine elektronisch vermittelte Begegnung, dann hat man den Anglizismus vermieden. Bei den Sachverständigen möchte ich mich für die kurzfristige Verlegung der Anhörung von 15.30 Uhr auf 13.30 Uhr entschuldigen. Es war, als das geschah, eine Planung existent, die vorgesehen hätte, dass heute Nachmittag eine Plenumsdebatte zur Fortsetzung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite stattgefunden hätte und da bei diesem Thema sowohl die Gesundheitspolitiker als auch die Rechtspolitiker gefragt sind, wäre ein paralleles Tagen schwierig geworden. In der Zwischenzeit haben wir jetzt diesen Konflikt doppelt gelöst, nämlich einmal dadurch, dass die Debatte über die epidemische Lage auf den morgigen Tag verschoben ist. Das konnten wir aber nicht vorhersehen und deswegen haben wir diese Sitzung auch nach vorne gezogen. Und das wollten wir dann nicht noch ein zweites Mal ändern. Ich bitte dafür herzlich um Verständnis. Vorab den Hinweis an die eingeschalteten Sachverständigen und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich bitte mit ihrem Namen anzumelden. Wir betrachten die Teilnehmerliste in WebEx als Nachweis für die Sitzungsteilnahme. Außerdem bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie vorerst Ihre Mikrofone stumm schalten. Zum weiteren Vorgehen kommen wir dann gleich noch. Ich begrüße sehr herzlich, ich glaube, beide zum ersten Mal in unserer Runde, die Kollegin Claudia Müller und den Kollegen Erhard Grundl von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wo für diese Sitzung ein Wechsel in der Vertretung in dieser öffentlichen Anhörung dem Bundestagspräsidenten bekannt gegeben worden ist. Wäre vielleicht auch per Mail an das Sekretariat möglich gewesen, aber so ist es natürlich über jedweden Einwand erhaben. Ja, das Thema Folgen der Covid-19-Pandemie für verschiedene Branchen, das erklärt die Auswahl der Verbände und Institutionen, die uns heute zur Verfügung stehen, in alphabetischer Reihenfolge der Clubkommission Berlin, dem Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter. Frau Pamela Schobes wird die Organisation vertreten als erste Vorstandsvorsitzende. Wir haben zu Gast den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e.V., DEHOGA, mit der Hauptgeschäftsführerin Frau Ingrid Hartges. Zugesagt hat der Deutsche Kulturrat e.V., der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Herr Olaf Zimmermann, vertritt die Organisation. Der Deutsche Landkreistag hat leider absagen müssen. Der Deutsche Städtetag ist mit Detlef Raphael vertreten, dem Leiter des Dezernats Umwelt und Wirtschaft, Brand- und Katastrophenschutz. Aus dem Deutschen Städte- und Gemeindebund e.V. ist der Beigeordnete Norbert Portz bei uns. Vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ist der Leiter der Abteilung Konjunkturpolitik, Herr Dr. Klaus Michelsen hier. Vom Handelsverband Deutschland, HDE, dessen Hauptgeschäftsführer Herr Stefan Gent. Und von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, der Leiter des politischen Verbindungsbüros, Herr Markus Fuß. Und mit dem Blick auf die Folgen der Covid-19-Pandemie für verschiedene Branchen wollen wir die wirtschaftlichen und strukturellen Folgen der langen Einschränkungen durch die verschiedenen Lockdowns für die Wirtschaft, beispielsweise den stationären Einzelhandel oder die Gastronomie, aber auch für den Kulturbetrieb oder das Eventmanagement beleuchten. Um ein konkretes Beispiel mal zu nennen, ich habe regelmäßig Kontakt mit einem Veranstalter, der 40 Bands organisiert und für 40 Bands Auftritte vermittelt und der seit dem Eintritt in den letzten Herbst nicht eine einzige Vermittlung mehr hat vornehmen können und ab und zu mal Angebote kriegt für Auftritte, bei denen dann irgendeine Entlohnungssystematik herrscht. Jedes Bier wird 1 Euro draufgelegt und das ist dann die Gage für die Band. Also davon kann kein Veranstalter existieren und leben. Und diese Veränderungen in der Gestaltung des Konsums erleben wir auch in anderer Form, etwa bei der Frage des Onlinehandels, der natürlich einen ganz anderen Anteil am Konsum gewonnen hat. Die lange Schließung von Kulturbetrieben und gastronomischen Einrichtungen haben deshalb natürlich nicht nur für diese Unternehmensbranchen und deren Beschäftigte immense Folgen, sondern durch die Verlagerung des Konsums aus den Innenstädten weg natürlich auch für die Innenstädte Konsequenzen. Die Innenstädte, die ja sonst Anziehungspunkte in ihren Kultureinrichtungen sehen. Der Städte- und Gemeindebund hat auch schon Hilfen gefordert, um das drohende Sterben der Innenstädte und Ortskerne aufzuhalten. Ein Thema, was sicherlich auch noch von ganz besonderem Interesse ist, ist die Evidenz, mit der in den verschiedenen Bereichen geprüft worden ist, wie zuverlässig der Schutz der Besucherinnen und Besucher, der Kundinnen und Kunden ist. Ich habe immer wieder Stellungnahmen aus den Organisationen und Verbänden gelesen, wo dargelegt wird, wie außerordentlich gut es gerade in diesen Branchen gelingt, die Ausbreitung von Infektionen zu unterbinden. Und auch das wäre sicher ein interessantes Thema, mal zu hören, was andere Bereiche von Ihnen lernen können. Danke den Sachverständigen, die uns eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Und die Abläufe hier sind so, dass wir ein Zeitkontingent bei den verschiedenen Fraktionen haben. Insgesamt sind 90 Minuten vorgesehen, in einem von den Obleuten vereinbarten Schlüssel auf die Fraktionen verteilt. Und nach diesem Schlüssel rufe ich die Fraktionen in einer festgelegten Reihenfolge auf. Das Zeitkontingent beträgt dann jeweils zwischen 4 und 7 Minuten. Die Fragenden und die Antwortenden können über dieses Zeitkontingent frei verfügen. Also je mehr Kürze in der Würze liegt, desto mehr Fragen können gestellt und beantwortet werden. Und die Fraktionen haben auch die Möglichkeit, verbleibende Restkontingente, 20 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute auf spätere Fragerunden zu verschieben. Es geht also keine Zeit verloren. Sie können Ihr Kontingent komplett aufbrauchen, auch wenn es sich vielleicht bei 20 Sekunden, die noch sind, nicht lohnt, dann noch eine Frage zu stellen. Wir bitten die aufgerufenen Sachverständigen, Ihr Mikrofon und Ihre Kamera zu Beginn Ihrer Antwort freizuschalten. Sobald Sie Ihren Redebeitrag beginnen, werden Bild und Ton aufgezeichnet und im Parlamentsfernsehen live übertragen. Das Wortprotokoll der Anhörung wird nach Fertigstellung auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht und die Bild- und Tonübertragung wird in die Mediathek des Deutschen Bundestages aufgenommen und ist damit für ewige Zeiten ist jetzt vielleicht was viel gesagt, aber für die nächsten Zeiten dann auch abrufbar. Ja, und wenn es keine weiteren Fragen dazu gibt, dann können wir mit den Fragerunden der Fraktionen beginnen. Ich weise darauf hin, nochmal, das jeweilige Zeitkontingent umfasst Frage und Antwort. Und es beginnt die Fraktion der CDU-CSU und die hat in dieser ersten Runde 7 Minuten Zeitkontingent und das Wort erhält zunächst die Obfrau der Fraktion in diesem Ausschuss, Frau Warken. Bitte, Frau Warken.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch von unserer Seite an alle Sachverständigen, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Ich möchte zunächst eine Frage an Herrn Porz richten vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Der Vorsitzende hat ja gerade schon ausgeführt, wie sehr die Corona-Pandemie ja Auswirkungen auf nahezu alle Branchen hat und dadurch auch auf unsere Innenstädte. Und es ist, glaube ich, uns da allen ein sehr wichtiges Thema, die Situation in den Innenstädten heute zu reflektieren und zu schauen, wie man da, sag ich mal, künftig uns aufstellen können. Und Herr Porz, da würde ich Sie bitten, einfach mal ein Situationsbild zu zeichnen und auch Ihre Erfahrungen zu schildern.
Vielen Dank, Frau Warken. Herr Porz, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Warken, für Ihre Frage. Ja gut, die Situation der Innenstädte, das ist keine Überraschung. Die Krise ist da. Die Krise ist für viele Innenstädte allerdings auch nicht neu. Corona war und ist der berühmte Brandsatz, der hier nochmal die Krise sehr stark forciert. Ich kann hier, was die Branche des Handels angeht, da wird sicherlich Herr Gent nachher noch Einzelheiten zu sagen, die Zahlen ja nochmal nennen. Bis zu 120.000 Geschäfte stehen vor der Schließung. Das sind ja die neuesten Zahlen des HDE und damit auch mit über 400.000 Arbeitsplätzen. Im Gastronomiebereich wird gesprochen, aber auch da wird der DEHOGA sicherlich noch was zu sagen, von möglichen Schließungen jeden fünften Geschäftes. Was neu ist an der Krise, ist in der Tat der Umfang und ich sage jetzt mal die Breite. Es ist ja nicht nur der Handel betroffen, es sind nicht nur die Gastronomiebereiche betroffen, sondern es betrifft auch etwa Hotels und Büros. Auch das sind Verlierer, das wissen wir alle. Der Onlinehandel wird nicht mehr weggehen. Die Webkonferenzen, die wir ja jetzt auch durchführen, werden auch nach Corona bestehen bleiben. Dienstreisen werden wegfallen und insofern wird das natürlich auch massive Auswirkungen auf Hotels und Bürostandorte haben. Die Innenstädte und Ortskerne, die sind ja immer schon mehr gewesen als Handel. Und insofern ist auch unser Anliegen, dass Innenstädte und Ortskerne als Kultur, als Kommunikationsort, als Stück Heimat auch erhalten bleiben. Inwieweit das gelingt, kann man zurzeit nicht sagen. Es war in der Vergangenheit schon schwer und dann lege ich nochmal einen Akzent, insbesondere auf strukturschwache ländliche Räume. Da war in der Vergangenheit schon viel Leerstand. Wir haben sicherlich hier den verstärkten Blick durch Corona auch bekommen, weil natürlich jetzt die Krise nicht nur die strukturschwachen Räume erfasst, sondern auch in strukturstärkere Räume reingeht. Wir werden, und das will ich auch sagen, sicherlich veränderte Innenstädte bekommen, veränderte Ortskerne bekommen. Da sehen wir durchaus als Chancen. Der Handel wird als alleinprägender Bestandteil sicherlich etwas zurückgedrängt werden, wobei ich immer sage, ohne Handel keine attraktive Innenstadt, aber es wird ein Mehr an Mischung geben. Insofern sind ja die bisher auch in der Vergangenheit oft monostrukturierten Innenstädte nicht immer gut gewesen. Wir werden, auch das sei gesagt, damit eine stärkere Mischung bekommen, die dann auch zu stärkeren Konfliktpotenzialen führt. Nennen wir das Beispiel Vereinbarkeit von Gewerbe und Wohnen. Da müssen wir auch ran im Hinblick auf Lösungsfindungen, etwa T-Alarm und sonstige Dinge, die es da zu filtrieren gibt. Was wir insgesamt als Städte und Gemeinden mit dem Handel, mit den Immobilieneigentümern, mit der Bürgerschaft, der örtlichen Wirtschaft forcieren müssen, Innenstädte als Wohlfühlorte zu schaffen. Das wird nicht einfach sein. Ich sagte, Innenstädte werden ein anderes Gesicht bekommen. Und da will ich auch mal einen anderen Bereich nennen, der sicherlich auch stark im Wandel ist als Herausforderung, der den Gesundheitsbereich betrifft. Das ist ja hier der Ausschuss für Gesundheit. Das ist das Thema Klimawandel, Klimaanpassung. Also aus Dürre und Hitze wird auch eine veränderte Innenstadt folgen. Und das bedeutet mehr Grün, mehr Wasser auch in den Innenstädten. Ich sage das deswegen auch mit einer Kritik, weil wir zurzeit aktuell ja auch einen Beschluss, glaube ich, der Bundesregierung haben, mehr Solardächer und verpflichtende Solardächer auch in Innenstadtgebäuden, wenn sie denn neu gebaut werden, vorzugeben. Ich halte das zum Teil für schwer kompatibel mit diesem Ansatz eines mehr an Grün, eines mehr an Blau, sprich Wasser in unseren Innenstädten und Ortskernen. Mehr Solardächer ist schwer vereinbar mit Grün in den Innenstädten und Ortskernen. Letzter Punkt. Wir brauchen als Kommunen mehr Gestaltungsspielraum, nicht nur was Ladenöffnungszeiten angeht. Wir müssen auch mehr Möglichkeiten haben, etwa auf leere Immobilien zugreifen zu können, damit in Zukunft nicht das geschieht, was wir häufig heute schon haben, dass eben leere Schlüsselimmobilien, etwa Karstadt-Kaufhof, ganze Quartiere runterziehen. Und wir sehen in der Tat, da will ich an das anknüpfen, was der Vorsitzende eingangs sagt, auch den Bund und die Länder in der Verantwortung. Der Bund ist bisher in einer Verantwortung, was auch Unterstützung angeht, auch finanziell, aber nicht nur, noch nicht genügend nachgekommen in unserem Blick. Die Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen haben ja im positiven Sinne jeweils 100 Millionen Programme, jeweils Bayern und NRW, für ihre Innenstädte und Ortskerne aufgelegt, insbesondere auch mit dem Ziel, die kommunale Steuerungsmöglichkeit zu erhöhen. Das finden wir gut. Wir finden aber nicht gut, dass sozusagen das Wohl und Wehe von den gestalterischen Vorgaben einzelner Länder abhängt. Hier sehen wir den Bund sehr viel stärker in der Pflicht. Die Herausforderung, vor der wir stehen, Gestaltung des Innenstadtwandels, ist eine historische Herausforderung. Wir haben es mit einem Allgemeingut Innenstädte zu tun. Das gilt es zu erhalten, das gilt es zu stärken. Wir müssen Innenstädte zu vitalen Treffpunkten für Menschen und Orten der Lebensqualität erhalten. Und da gehört in Zukunft sicherlich alles dazu, nicht nur der Handel, sondern die Kultur, die Gastronomie, die Bildung, eine Kita in der Innenstadt, mehr Mischung, aber auch das Wohnen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Porz. So schnell sind 7 Minuten für die CDU-CSU-Fraktion um. Und wir wechseln im Fragerecht zur SPD, die auch 7 Minuten hat. Und Frau Poschmann ist diejenige, die die Frage stellt. Frau Poschmann, Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich mache mal ganz schnell eine Frage. Und zwar nicht an Herrn Dr. Klaus-Milchitzen. Die Fragen, wie schätzen Sie das Thema jetzt ein? Ja.
Ständigung zu verbessern. Wir hören Sie sehr abgehackt und gewissermaßen auf einer Frequenz, die schwierig ist.
Ich mache mal mein Bild aus, ob es dann besser geht, ja? So, vielleicht geht es jetzt besser?
Oder ja, es ist etwas besser, ja? Probieren wir es mal.
Ja, genau. Okay, probieren wir es. Also an Herrn Dr. Klaus Michelsen die Frage, wie sieht es mit den Insolvenzen aus? Also auch zukünftig, meinen Sie, da kommt noch was auf uns zu? Sollten wir da eingreifen? Und wenn Sie an die Verschuldung der Unternehmen durch die Kredite, die Sie in Anspruch genommen haben, meinen Sie, da kommt noch ein Problem trotz wirtschaftlicher Erholung auf uns zu? Und wie sollten die aktuellen Corona-Hilfen auch zukünftig noch weiter gezahlt werden? Oder wie ist das Ihre Einschätzung? An Herrn Markus Fuß hätte ich noch die Frage, wie Sie bei Ansicht zur Kurzarbeitergeld, vor allem ist es jetzt bis September verlängert worden. Halten Sie das für ausreichend? Und nochmal das Thema Berufsbildung. Glauben Sie, dass sich das wieder etwas erholt oder?
Frau Poschmann, die erste Hälfte war gut, die haben wir verstanden. Das waren 3 Fragen an Herrn Dr. Michelsen. Die zweite Hälfte müssen wir mal gucken, wenn dafür noch Raum ist, für vielleicht eine Verständigung übers Telefon oder so hinkriegen. Jetzt geben wir erstmal Herrn Dr. Michelsen das Wort vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Herr Michelsen.
Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Frage. Die Frage, ob wir ein erhebliches Ausmaß an Unternehmensinsolvenzen beobachten werden in den nächsten Monaten, ist eine wichtige Frage, denn sie bestimmt letztlich dann auch den weiteren konjunkturellen Ausblick. Bislang ist es so, dass die Zahl der Insolvenzen, aber auch die Zahl der Unternehmensabmeldungen im letzten Jahr drastisch gesunken ist. Das ist etwas Untypisches für eine wirtschaftliche Krise. Normalerweise würde man beobachten, dass es doch erhebliche Anstiege dieser Insolvenzanmeldungen gibt. Das ist zurückzuführen auf die Aussetzung der Insolvenzmeldepflicht und auch in erheblichem Maße darauf, dass die Unternehmen Liquidität zur Verfügung gestellt bekommen haben, das heißt Kredite, Bürgschaften und Zuschüsse oder Beihilfen. Diese Beihilfen dürften geholfen haben, dass viele Unternehmen jetzt erstmal am Markt geblieben sind. Die interessante Frage ist, wie dieses Geschäft sich weiterentwickeln wird. Der Ausblick für die Wirtschaft für sich genommen ist erstmal nicht der schlechteste. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt mit fortschreitender Impfung doch auch deutliche Öffnungsschritte auch in den betroffenen Branchen wie dem Handel oder dem Gastgewerbe sehen können und dass sich daraus wieder hoffentlich florierende Geschäfte für die Unternehmen ergeben. Nichtsdestotrotz müssen wir davon ausgehen, dass die Insolvenzen, die letztes Jahr ausgeblieben sind, durchaus auch nachgeholt werden. Das heißt, wir rechnen schon damit, dass die Zahl der Insolvenzen in den nächsten Monaten doch deutlich steigt. Das ist zunächst mal eine Normalisierung. Und wenn es darüber hinaus kräftige, ja, zusätzliche Insolvenzen gibt, dann hat das dann eben entsprechende Effekte auf dem Arbeitsmarkt und dann dürfte auch die Nachfrage nach bestimmten Dienstleistungen ja, zumindest nicht mehr so kräftig ausfallen, wie wir das jetzt im Augenblick prognostizieren. Sie hatten nach den zusätzlichen oder nach Hilfen gefragt, die man den Unternehmen zur Verfügung stellen kann. Naja, wir haben jetzt im Augenblick vor allen Dingen Programme gefahren, die Liquidität sichern, die dafür sorgen, dass Vertragsbeziehungen stabilisiert werden, dass Mietzahlungen geleistet werden können, dass sonstige Lieferbeziehungen bestehen bleiben und dass eben die Unternehmen nicht in diese Liquiditätsengpässe geraten. Das ist auf Kosten des Eigenkapitals gegangen der Unternehmen und das lastet auch auf der Möglichkeit, sich zu erholen. Die Investitionsfähigkeit wird dadurch gesenkt. Viele Unternehmen dürften in den kommenden Monaten und Jahren weniger investieren, als sie ohne diese Pandemie getan hätten. Und wenn wir über Hilfen nachdenken, sollte man darüber nachdenken, die Eigenkapitalseite zu stärken. Das heißt, die Polster, die jetzt aufgebraucht wurden in der Pandemie durch Neustarthilfen, so wie sie jetzt angedacht wurden bei jungen Unternehmen oder eben durch Eigenkapitalspritzen bei größeren Unternehmen zu ermöglichen, das wäre etwas, was helfen könnte. Und wir reden auch immer wieder davon, dass die ganz akuten Probleme weiterhin auch mit dem Instrument des Verlustrücktrages ganz gut adressiert werden können, weil das eine relativ zügige Hilfe wäre. Das ist das, was momentan diskutiert wird. Und darüber hinaus gibt es sicherlich auch viele andere Bereiche, im Bereich der Gründung beispielsweise, wo man etwas tun kann. Aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Vielen Dank.
Gut, vielen Dank. Frau Poschmann hat uns jetzt im Chat kontaktiert und ihre zweite Fragestellung richtete sich an die Gewerkschaft Verdi mit der Bitte um eine Bewertung der Regelungen zum Kurzarbeitergeld und um den Bereich der Berufsausbildung. Herr Fuß.
Ja, Markus Fuß von Verdi, vielen Dank für diese Frage. Ich fange mit der ersten Frage an, Bewertung Kurzarbeitergeld. Ich glaube, da stimmen alle überein. Gäbe es diese Regelung nicht, würden wir jetzt vor ganz anderer Situation auf dem Arbeitsmarkt reden, nämlich von Massenarbeitslosigkeit. Dieses Instrument hat sich jetzt zum zweiten Mal bewährt und das ist gut so. Dieses Kurzarbeitergeld korrespondiert aber auch mit der Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge, weil das die Liquidität von Unternehmen stärkt, die durch die Lockdowns ins Schlingern geraten. Ich will da die Luftverkehrsbranche mal ansprechen und dann noch einen Hinweis geben auf die Regelung, die jetzt bis zum 31. September gefasst ist. Wir haben jetzt die Situation in der Luftverkehrsbranche, dass wir rund 80% der Beschäftigten in unterschiedlichsten Bereichen dort noch im Kurzarbeitergeld haben. Und alle Prognosen, Daten und Gespräche in Aufsichtsräten und Wirtschaftsausschüssen zeigen, dass die Krise der Luftverkehrsbranche 2021 nicht beendet sein wird und 2022 auch nicht. Da sind in dieser Branche, wenn man den Industriesektor dazu nimmt, direkt über 300.000 Menschen beschäftigt. Indirekt hängt noch mal eine gleiche Größenordnung dran. Also wir haben es hier mit einer Branche zu tun, die in der tiefsten Krise, die sie jemals erlebt hat, befindlich ist. Und wir werden so einen Instrumentenkasten wie KUK und Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen, zumindest was diese Branche angeht, weiterhin benötigen. Ansonsten wird es in Größenordnung zu Entlassungen kommen, vermutlich. Wir sind jetzt mit vielen Unternehmen am Kämpfen, um tarifvertraglich alles sozial abzufedern. Aber das wird sehr, sehr schwer, wenn der Staat nicht weiter unter die Arme greifen wird mit solchen Mechanismen. Nachfragen gerne. Es gibt noch andere Branchen, da muss man abwarten, wie die Entwicklung ist. Aber Tourismusbranche befürchte ich zumindest für 21, auch wenn die Auftragsbücher langsam voll werden, Ähnliches.
Vielen Dank, Herr Fuß. Wenn weitere Ausführungen gewünscht sind, müssen wir die auf eine spätere Runde verschieben, weil jetzt die 7 Minuten für die SPD-Fraktion verbraucht sind. Herzlichen Dank. Wir wechseln dann zur AfD-Fraktion und da hat Herr Münzenmeier das Wort. 6 Minuten.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an Frau Hartges. Grüße Sie, Frau Hartges. Schön, dass man sich zumindest virtuell mal wieder sieht. Ich glaube, wir sind alle froh, dass die Gastronomie jetzt wieder öffnen kann, dass es langsam wieder vorwärts geht. Aber es ist ja so, diese Aufbruchstimmung, da gehört ja auch ein bisschen was dazu. Und ich hätte für Sie nochmal einfach diese Frage, wie bewerten Sie die aktuelle Situation? Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja viele Gastronomen sich momentan melden und sagen, naja, wir haben schon mehr Aufwand, wir müssen eventuell Tests kontrollieren, manchmal vor Ort überwachen, dass Tests durchgeführt werden, also sowohl finanziell als auch personell. Weil wir alle haben ja gesehen, dass in den vergangenen Monaten viele Menschen gezwungen waren, sich irgendwo Jobs zu suchen außerhalb der Gastronomie und dass diese Menschen ja jetzt irgendwie wieder zurückgewonnen werden müssen und oftmals auch viele Leistungsträger die Gastronomie quasi in Richtung andere Branchen verlassen haben. Das heißt, zum Einstieg würde mich mal interessieren, wie bewerten Sie das aktuell und wie blicken Sie auf diese momentane Situation? Vielen Dank.
Frau Hartges, Sie haben das Wort.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Münzenmeier, verehrte Abgeordnete, liebe Kollegen, ja, gerne gebe ich eine Einschätzung. Also wir hatten jetzt aktuell eine Umfrage durchgeführt in der ersten Juniwoche, 5.700 Teilnehmer. Der Umsatzrückgang im Monat Mai wurde noch beziffert mit 67%, also durchschnittlich über alle Branchensegmente hinweg. Obwohl die Außengastronomie ja schon mehrheitlich, also überall geöffnet wurde, zeitversetzt in den Bundesländern im Mai. Also das sind die nackten Zahlen. Wir haben jetzt im Moment eine Zweiteilung im Markt. Wir haben auf der einen Seite die Außengastronomie, die geöffnet ist. Wir haben die Ferienhotellerie an der Nordsee, an der Ostsee, wo man sich über gute Buchungszahlen und auch aktuell über eine ordentliche Belegung freut. Leider ist Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen spät dran. Da haben die Gäste schon sich vorher dann anders entschieden, nachdem Pfingsten auch storniert worden war. Aber das nur am Rande. Also da wächst Zuversicht in den Bereichen der Ferienhotellerie, Außengastronomie, relevante Außengastronomie, Innengastronomie ist ja auch geöffnet mit Auflagen. Also die Umfrage hat auch ganz klar gezeigt, dass die Testpflicht und die Kontaktregeln schon ein großes Problem sind und auch Gäste davon abhalten zu kommen. Also insbesondere da, wo nicht ausreichend Testkapazitäten zur Verfügung stehen. Also das ist ein Problem. Glücklicherweise sind in vielen Ländern jetzt die Testpflichten in der Außengastronomie abgeschafft worden. In der Innengastronomie bestehen sie noch. Also da muss man auch dafür Sorge tragen, denke ich, dass wenn die Inzidenzen so weiter sinken wie aktuell, wir sind heute unter 20 bundesweit, dass man hier praktikable, nachvollziehbare Regeln schafft und auch wirklich schaut, was ist denn noch notwendig, weil mit Abstandsgebot, Hygienekonzepten, Gästeregistrierung, es ist schon einiges an Aufwand und auch nicht alle Gäste sind begeistert. Aber wie gesagt, mehrheitlich muss ich sagen, es ist toll, es kehrt Lebensfreude zurück bei den Gästen, die unendlich dankbar sind, dass sie die Betriebe wieder aufsuchen können und bei den Mitarbeitern und bei den Unternehmern. Ja, Stichwort Mitarbeiter, also ich glaube, es wäre eine Katastrophe geworden, wenn wir noch länger geschlossen gewesen wären. Wir haben jetzt schon einen Verlust von 12% der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Mitarbeiter. Nominal 130.000 waren es aufgelaufen bis Februar. Und die Betriebe, die geöffnet haben, die relevante Umsätze jetzt schon machen, beklagen Mitarbeitermangel. Vor allen Dingen Fachkräfte fehlen und aber durchaus auch Hilfskräfte. Ich denke, dass die Studenten und auch Rentner schnell zurückkommen. Das waren ja doch geliebte Minijobs für sie. Aber da ist vieles jetzt zu organisieren. Und jetzt im Juni ist es eben noch schwierig, die Regelungswerke, die auch unterschiedlich in den Ländern sind, teilweise gelten die Tests nur 24 Stunden, anderswo 48 Stunden im Hotel, musste alle 72 Stunden Test machen. Also da ist die Welt sehr kunterbunt und ich glaube, für die Akzeptanz der Regeln wäre es gut, wenn die Regeln, die die Gäste betreffen, bundesweit einheitlich wären. Aber oft gesagt, der Föderalismus ist da so, wie er ist. Im besten Fall ist er ein gesunder Wettbewerb für die besten Regeln, aber hier leider nicht immer. Das ist die eine Welt. Was aber ganz wichtig ist, Tagungs- und Stadthotellerie. Dort ist die Situation noch katastrophal. Also hier haben wir Auslastungszahlen teilweise von nur 5 oder 10%, auch noch keine großen Anfragen für Tagungen und Kongresse in der zweiten Jahreshälfte. Gleiches gilt für Clubs und Diskotheken, die jetzt nur in Niedersachsen öffnen dürfen, aber in anderen Bundesländern gibt es da noch keine Öffnungstermine. Also wir haben eine echte Zweiteilung. Wir hätten es auch gewünscht, aus Gründen der Planungssicherheit, das Kurzarbeitergeld mit der 100% SV-Erstattung und die Überbrückungshilfe 3 bis zum Jahresende verlängert wird. Dafür hatte sich auch Bundesminister Altmaier eingesetzt, war leider nicht konsensfähig innerhalb der Bundesregierung. Ich sag mal, ich bin zuversichtlich jetzt im Moment und deswegen sage ich, die Bundesregierung ist offensichtlich davon überzeugt, dass am 30.09. die Pandemie vorbei ist. Aber ich glaube, wir werden hier in einigen Bereichen noch erhebliche Folgen zu spüren haben. Und da darf sicherlich nicht auf den letzten Metern der Stecker gezogen werden. Aber insgesamt muss ich sagen, Dank an die Bundesregierung. Also die meisten Betriebe unserer Branche hätten ohne die Hilfen definitiv nicht überlebt. Kurzarbeitergeld, mega wertvoll. Also nur mal zum Vergleich, wir hatten zum Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise 35.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Verschwindend gering. Jetzt waren es 600, in der Spitze über 700.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Aber es sinkt jetzt sukzessive. Und ich gehe davon aus, dass im Juni jetzt die Zahlen sich noch mal deutlich, deutlich verbessern, weil im Mai konnte noch keine so deutliche Verbesserung erfolgen, weil, wie gesagt, nur die Außengastronomie eigentlich in relevanter Größenordnung geöffnet hatte. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Frau Hartges. Die Zeit ist leider um. Wir wechseln zur CDU-CSU-Fraktion und da hat Frau Warken das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich möchte mal zum Kulturbereich gerne kommen. Ist ja einer der von der Pandemie stärksten betroffenen Gesellschaftsbereiche und eine Frage an Herrn Zimmermann stellen vom Deutschen Kulturrat. Könnten Sie uns eine Einschätzung geben zur aktuellen Situation der Akteure im Kulturbereich und vielleicht auch uns sagen, wie denn die Unterstützungsprogramme, die es ja gibt, gewirkt haben, also Neustart Kultur oder Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend, Kultur und auch Länderprogramme, die es zusätzlich gab.
Vielen Dank, Frau Warken. Herr Zimmermann, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Warken. Also erstmal, Sie haben es ja schon in Ihrer Frage gesagt, der Kulturbereich ist ganz besonders betroffen. Ich glaube, ich muss das einfach zumindest am Anfang so einer Anhörung sagen, für uns sind die letzten 15 Monate eine absolute Katastrophe gewesen. Viele von uns sind seit 15 Monaten quasi im Lockdown. Es hat mal so eine leichte Erhöhung im Sommer gegeben, dass der eine oder andere wieder ein bisschen was machen dürfte, aber auch auf ganz niedrigem Niveau. Und dann sind wir im Oktober ja wieder in den Lockdown gegangen und wir haben große Hoffnung, dass sich das jetzt wirklich verbessert. Sie haben nach der Einschätzung gefragt, wie es aussieht. Es sieht natürlich bei uns dramatisch aus. Die aktuellen Zahlen sagen, dass im Durchschnitt wir einen Umsatzrückgang über alle kulturellen Bereiche von 13% haben. Das hört sich erstmal nicht so viel an, aber das liegt daran, dass wir wenige Bereiche haben, denen es ganz gut geht. Der Computerspielebereich konnte sogar in der Krise jetzt ein Plus vermelden. Wir haben einige Bereiche, die so im mittleren Bereich sind, denken Sie an die Buchhandlung, denken Sie an die Verlage, die haben sehr viel auch verloren, 30-35%, aber sind nicht so dramatisch gefährdet, wie zum Beispiel die Filmwirtschaft, die fast 50% verloren hat, der Kunstmarkt mit mehr als 50%, der Musikmarkt 54% und die darstellende Kunst, das ist die absolute Spitze bei uns, hat 85% ihres Umsatzes verloren. Da können Sie sich vorstellen, also wie dramatisch die Lage sind. Und auch auf unseren Arbeitsmärkten hat sich das natürlich sehr negativ gezeigt, wie die Kolleginnen und Kollegen ja auch schon gesagt haben. Natürlich ist Kurzarbeit auch diese Kurzarbeiterregelungen für uns eine wichtige Maßnahme. Aber man muss einfach sehen, dass unser Bereich ein ganz stark selbstständiger Bereich ist. Also mehr als ein ein Drittel aller Beschäftigten in unserem Bereich sind Selbstständige, und zwar sehr viele im wirklichen unteren Einkommensbereich. Und für die haben natürlich diese Kurzarbeiterregelungen keine positiven Wirkungen gezeigt. Und wir haben ja auch am Anfang die heftige Debatte gehabt, wie denn zum Beispiel die Überbrückungshilfe 1 bis 3, wie die auch gerade für diese Selbstständigen im Kulturbereich letztendlich fassbarer und sinnvoller gemacht werden kann. Es hat sich dann ein bisschen verbessert, wie die Neustarthilfe dazu kam, weil dann auch mal ein Weg gefunden wurde, wie eben nicht unbedingt Betriebsausgaben als die Grundlage für die Förderung gesehen wurden, die nämlich die kleinen Selbstständigen nur im ganz begrenzten Umfang haben. Und deswegen war es so wichtig, dass es diese spezifischen Programme dann für den Kulturbereich gab. Also Neustart 1 ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Programm, mit dem es einfach möglich war, nicht nur pandemiebedingte Investitionen zu machen, nicht nur den Investitionsstau in vielen Kultureinrichtungen und kulturwirtschaftlichen Betrieben wirklich nachhaltig zu verändern, auch was für die Digitalisierung zu tun, sondern das Wichtigste ist gewesen, dass wir Stipendien an die Künstlerinnen und Künstler erhalten konnten und dass die Vorbereitungen letztendlich für das Wiederöffnen des Kulturbereiches da waren. Also da auch nochmal den herzlichen Dank an Sie als Abgeordnete, weil ohne Sie wäre natürlich Neustart Kultur 1 vollkommen unmöglich gewesen, die 1 Milliarde Euro, die Sie zur Verfügung gestellt haben. Und dann haben Sie ja kurz danach nochmal 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt, weil das Programm so gut angenommen wurde und ganz schnell überzeichnet war. Und auch dafür nochmal danke, weil es ist für den Kulturbereich unglaublich wichtig, dass wir wirklich zielgerichtete Unterstützungen haben. Natürlich finden wir das Programm des Innenministeriums zur Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur auch gut. Das ist sinnvoll und notwendig, dass es das gibt. Aber das werden Sie bitte verstehen, das hat keine direkten Wirkungen auf die künstlerische Produktion, für die ich natürlich jetzt hier in erster Linie stehe. Und deswegen, glaube ich, muss man sich eben diesen Bereich dann auch nochmal gesondert anschauen. Was ich, glaube ich, für einen wichtigen Punkt finde, ist nochmal die Frage, wie geht es auch bei uns jetzt mit unseren Betrieben um? Und da haben wir auch dieselbe Situation, die eben auch schon Herr Michelsen ja genannt hat. Das Aussetzen der Insolvenzpflicht ist für uns positiv gewesen, weil natürlich viele Betriebe weitermachen konnten. Aber das bedeutet nicht, dass es diesen Betrieben gut geht. Ja? Und das bedeutet nicht, dass man sagen kann, dass die quasi einfach so weitermachen können. Es wird auf die nächsten Wochen drauf ankommen. Wenn wir jetzt endlich wieder Licht am Tunnel sehen, wenn wir jetzt anfangen können, wieder im Kulturbereich langsam hochzufahren, dann wird es, glaube ich, wirklich drauf ankommen, wie also jetzt der Sonderfonds des Bundes für die Kulturveranstaltungen, wie der in den nächsten Wochen anfangen wird zu wirken. Wenn das funktioniert, also wenn diese 2,5 Milliarden Euro, die ja dafür vorgesehen sind, wenn die gut in den Bereich hineinfließen, dann, glaube ich, haben wir eine Chance, letztendlich weiterzumachen. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Herr Zimmermann. Dann gehen wir jetzt weiter zur FDP-Fraktion. Und die hat 5 Minuten zur Verfügung. Und das Wort liegt bei Herrn Kollegen Huben. Herr Huben.
Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich möchte Stefan Gent vom HDE ein bisschen befragen. Herr Gent, Sie schreiben ja, dass in den nächsten 3 Jahren durchaus eine größere Anzahl von Unternehmen die Segel streichen müssen. Und vor allen Dingen habe ich den Eindruck, das ist das stille Verschwinden vom Markt, also ohne Insolvenz. Deswegen hilft manchmal da auch die Betrachtung der Insolvenzzahlen alleine nicht. Und in dem Zusammenhang möchte ich von Ihnen wissen, müssen wir nicht, es ist ein bisschen schon durchgeklungen, müssen wir nicht neue Anstrengungen starten, Kommunen, Länder und der Bund, um unsere Innenstädte wieder zu stärken. Ich als erfahrener Kommunalpolitiker muss sagen, in den letzten 20 Jahren ist ja in den Kommunen eigentlich immer eine Politik betrieben worden, die dem Einzelhandel und den Einrichtungen in den Innenstädten nicht geholfen hat, angefangen von Zufahrtsbeschränkungen, City-Maut, in einzelnen Städten, Parkgebühren etc. pp.
Vielen Dank, Herr Huben. Dann bitte Herr Gent, HDE.
Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Huben, für die Frage. Vorweg noch eine Bemerkung zur Situation im Einzelhandel. Es ist gut, und dann kann ich mich anschließen, was die Kollegin Hartges gesagt hat, dass wir jetzt diese Öffnungsschritte haben, ein Stück weit mehr in die Normalität hineingehen. Bei uns im Lockdown sind 200.000 Einzelhandelsunternehmen im Non-Food-Bereich, ich rede also ausdrücklich wirklich von den Innenstadtbranchen, nicht Lebensmitteleinzelhandel betroffen gewesen. Wir haben im Mai noch über 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kurzarbeit gehabt und haben natürlich das große Interesse, die jetzt wieder zurückzuholen in die Betriebe. Aber man muss sehen, dass der Umsatzverlust im Durchschnitt im Mai trotz erster Öffnungsschritte, wir kennen das alles, Click and Meet, Click and Test und solche Konzepte, der Umsatzverlust lag immer noch zwischen 50% und 60%, obwohl die Läden theoretisch geöffnet haben, Kunden aber dann doch nicht gekommen sind. Insofern ist die Lage in diesem Bereich nach wie vor dramatisch. Aus zwei Gründen auch, weil natürlich die Kunden und Verbraucher immer stärker das Online-Geschäft genutzt haben, was nachvollziehbar ist. Und insofern ist es keine Rede meinerseits gegen Online. Viele unserer Mittelständler sind längst schon in diesem Online-Geschäft unterwegs und nutzen diese Möglichkeit. Aber häufig ist dieses Geschäft kein ertragsreiches, weil hier Wettbewerb und Preise und Konkurrenzen sehr groß sind und viele Händler dann zwar Umsatz machen, aber der Ertrag nicht unbedingt für das Geschäft dabei herauskommt. Das Institut für Handelsforschung an der Uni Köln geht davon aus, dass bis zu 120.000 Geschäfte jetzt in der Tat in den nächsten 2-3 Jahren verschwinden können. Und Herr Huben, Sie haben recht, teilweise sind es eben stille Insolvenzen, Unternehmen, die verschwinden, Filialen, die geschlossen werden, auch große Filialunternehmen, die ihr Filialnetz ausdünnen. Es gab ja auch prominente Beispiele in den Medien wie Douglas und andere, die diesen Weg schon gegangen sind. Und deshalb brauchen wir gemeinsame Anstrengungen. Und insofern haben wir hier eine sehr, sehr gute Kooperation als HDE, auch mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und dem Deutschen Städtetag. Und Herr Port sagte zwar eben, Einkaufen ist nicht alles in der Innenstadt, das ist richtig, aber auch hier zwei Werte. Eine repräsentative Kundenbefragung, Passantenbefragung sagt aus, dass über 60% der Besuche in der Innenstadt durch den Einzelhandel verursacht werden. Man geht in die Innenstadt zum Einkaufen. Übrigens auch die Jüngeren, die unter 25-Jährigen, sind auch mit 50% hier noch zu vertreten. Also es ist nicht nur eine digitale Gesellschaft. Und Allensbach hat gerade vor einem Jahr noch eine Befragung gemacht. Dort haben dann die Bürger gesagt, was verbinden Sie mit dem Wert Heimatverlust? Und die Bürger haben dort gesagt, zu 80%, wenn alteingesessene Geschäfte schließen, ist das für mich ein Stück weit Heimatverlust. Das heißt, wir brauchen neue Anstrengungen in die Innenstädte, nicht nur mit Geld. Wir haben auch gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden einen Innenstadtfonds gefordert. Gefordert hört sich immer so fordern an, aber wir brauchen die Unterstützung der Kommunen. Die Städtebauförderung hat sich bewährt, aber wir müssen hier auch neue Wege gehen, um eben mehr Investitionen auch in die Kommunen zu ermöglichen. Öffentliche Investitionen verursachen dann häufig auch private Investitionen. Und Herr Huben, wir sehen natürlich durch diese lange Pandemie jetzt, das sind 1,5 Jahre, die Unternehmen sind vom Eigenkapital her ausgezehrt. Wir brauchen wirtschaftliche, solide Fundamente. Und deshalb wäre es gut und wichtig, hier spreche ich gerade die Mittelstandspolitiker an, gerade eine Mittelstandsaktivität nochmal aufzulegen im Rahmen der Digitalisierung. So etwas gibt es in einzelnen Bundesländern schon. Der Bund könnte das exzellent auf den Weg bringen mit einer Digitalisierungsförderung für mittelständische Unternehmen, die dann eben die Möglichkeit haben, in den Standorten der Innenstädte modern Einzelhandel weiter zu betreiben. Das heißt eben eine Verbindung der Vertriebskanäle online und offline und die Investitionen beispielsweise auch in die neuen Ladengeschäfte. Vielen, dazu braucht es natürlich noch mehr, beispielsweise auch die rechtliche Rahmenbedingungen bei der TA Lärm. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Gent. Ja, dann kommen wir jetzt zu der Fraktion Die Linke. Und da ist die Kollegin Kipping am Mikrofon und hat das Wort.
Frau Kipping lässt sich entschuldigen. Sie ist leider krank geworden. Deshalb werde ich übernehmen, wenn Sie einverstanden sind.
Herr Klar, Herr Dr. Kessler, jawohl.
Ich möchte gerne meine erste Frage richten an Herrn Fuß von der Gewerkschaft Verdi. In welchen Branchen waren die Auswirkungen der Krise besonders drastisch? Wo hat die Krise am meisten Arbeitslosigkeit und kürzere Arbeitszeiten ausgelöst oder am meisten arbeitsbedingte Infektionen unter den Beschäftigten verursacht? Und welche Schlussfolgerungen ziehen Sie für den Arbeitsmarkt, die Personalausstattung in Gesundheit und Pflege sowie die Handlungsfähigkeit der Kommunen in diesem Kontext?
Vielen Dank, Herr Kessler. Herr Fuß, Sie haben das Wort.
Vielen Dank für diese sehr spannende Frage. Eine kann ich hier nicht beantworten. Das ist das Infektionsgeschehen in Betrieben, weil ich sage mal als Hobby-Empiriker, das meine ich ernst, habe ich festgestellt, dass das RKI keine repräsentativen Untersuchungen gemacht hat. Insofern können wir auch nicht sagen, wie das Geschehen evidenzbasiert in Betrieben war. Nichtsdestotrotz gab es natürlich einige Hotspots und Amazon ist ja durch die Presse gegangen, dass die Schutzmechanismen dort häufig nicht gegriffen haben. Will bei der letzten Frage dann als zweites anknüpfen, Handlungsfähigkeit Kommunen. Ich greife mal das Thema Innenstädte auf oder greife mal das Thema öffentlicher Personennahverkehr auf. Der Präsident des Deutschen Städtetages war ja im Deutschlandfunk zu vernehmen mit der Aussage, dass Mehrkosten und Mindereinnahmen, Stichwort Gewerbesteuer, in 21 in Größenordnung 9,4 Milliarden anstünden und nächstes Jahr 10 Milliarden. Das heißt, Bund und Länder müssen den Kommunen unter die Arme greifen, wenn investiert werden soll in wichtige Bereiche. Und einer dieser Bereiche ist der öffentliche Personennahverkehr, der natürlich von der Handlungsfähigkeit der Kommunen abhängig ist. Wenn die Kommunen kein Geld haben oder sparen müssen, da wird bei den Frequenzen, bei der Taktung gespart oder die erhöhen die Ticketpreise. Mal da ganz davon abgesehen, Stichwort Klimawandel, dass man eine Stärkung des ÖPNV braucht. Also ist die finanzielle Ausstattung der Kommunen zentral für ganz viele gesellschaftliche Dinge, was auch Arbeitsplätze, Beschäftigung und Zukunftsinvestitionen betrifft. Besonders belastete Branchen in der Krise, es ist ja schon über einige geredet worden, den ganzen Verkehrsbereich, Luftverkehr habe ich was gesagt, ganze Tourismusbranche, Hotel, Gaststätten, allerdings auch Veranstaltungsbranche, Friseure, Handel, natürlich in der Krise mit in der Spitze über 500.000 Menschen in Kurzarbeit. Wir haben Kultur, Medien, Kunstbereich, wurde gesagt, Weiterbildungsbranche, Hochschulen sind in der Krise, die wurden alle unmittelbar sehr hart getroffen, wo es auch Arbeitsplatzabbau teilweise gab. Wir haben aber auch nicht nur Branchen, sondern auch Berufsgruppen oder erwerbstätigen Gruppen, die sehr stark betroffen waren. Zum Beispiel Solo-Selbstständige oder aber Minijobberinnen insbesondere waren sehr hart betroffen, weil sie keinen Zugang zum Kurzarbeitergeld haben. Befristete Beschäftigte waren sehr stark betroffen. Das waren die ersten, die häufig entlassen oder nicht mehr weiter beschäftigt worden sind. Und wir haben Bereiche, die profitiert haben, aber einer sehr, sehr hohen Belastung unterliegen. Wie zum Beispiel Pflege-Gesundheitsbereich, Gesundheitsämter. Und ein Punkt ist mittlerweile klar geworden, dass eine der Lehre aus dieser Krise, dass man nicht mehr nochmal in so eine Krise unbedingt reinlaufen muss, aber man muss gewappnet sein. Und wenn diese genannten Bereiche der Pflege und Gesundheit vorher schon personell unterbesetzt waren, ist jetzt eins deutlich geworden. Selbst zu der kritischen Phase, was die Belastung der Krankenhäuser angeht, mangelte es nicht an Intensivbetten, mangelte es nicht an technischer Ausrüstung, es mangelte einzig und allein an Fachpersonal. Und das kann man eigentlich nicht mehr verantworten. Wenn der Personalbedarf vorher schon nicht erfüllt worden ist, ist das jetzt nochmal deutlich zutage getreten. Und es ist überfällig. Und das wird eine der großen Herausforderungen der nächsten Bundesregierung sein, dafür zu sorgen, dass viel mehr Personal durch gesetzliche Regelungen in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und in anderen Bereichen auch notwendig sein werden, wie zum Beispiel Gesundheitsämter.
Vielen herzlichen Dank. Es sind noch 15 Sekunden übrig. Ich würde vorschlagen, die schreiben wir Ihnen gut, Herr Kessler. Einverstanden?
Natürlich.
Dann geht das Fragerecht weiter zu der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Auch da sind es 5 Minuten und den Anfang macht Frau Kollegin Müller.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Raphael vom Deutschen Städtetag. Es ist ja jetzt schon mehrfach auch angeklungen, dass in Bezug auf die Innenstädte die Corona-Pandemie ja gewisse Trends verstärkt hat, insbesondere der Trend zu mehr Onlinehandel, auch dass andere Produkte inzwischen online eingekauft werden und das natürlich insbesondere auch zu Lasten der Innenstädte geht. Wir haben gleichzeitig den Trend zu Click and Collect, insbesondere im Baumarktbereich, aber auch bei Möbelsachen. Das sind Trends, die wir auch nicht mehr rückholen werden. Und natürlich sind das aber auch Sachen, die die Innenstädte belasten, beziehungsweise im Möbelbereich sie meistens nicht betreffen. Die Frage, die wir uns ja jetzt stellen, ist, Was können wir machen, um die Attraktivität und damit auch die Verweildauer in den Innenstädten wieder zu erhöhen? Das ist ja nicht nur der Einzelhandel, das ist auch die Gastronomie, das ist Kunst, Kultur, Angebote in diesem Bereich, um wegzukommen, ich sag mal, von den immer gleichen Innenstädten mit den immer gleichen Ketten. Da spielt natürlich die Frage der Gewerbemieten durchaus auch eine Rolle. Deswegen meine Frage an Sie, welche Konzepte sehen Sie, um hier die Attraktivität und die Verweildauer in den Innenstädten perspektivisch zu erhöhen? Welche Rolle spielen da auch moderne Verkehrskonzepte? Und die Frage tatsächlich auch mit Blick auf die Gewerbemieten, was ja auch immer mehr noch als Problem gesehen wurde, welche Ansätze Sie da verfolgen?
Dann hat jetzt Herr Raphael das Wort vom Deutschen Städtetag.
Ja, herzlichen Dank, Frau Müller. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte anknüpfen, weil Herr Porz aufgehört hat und Herr Gent hat ja auch schon den Bezug hergestellt. Wir haben in den letzten Jahren schon einen Trend gehabt, ganz andere Nutzung in die Stadt zu holen. Was ein wichtiger Punkt ist, ist, dass die, die Innenstadt brauchen, schon in die Stadt auch aus anderen Gründen müssen. Ich will das mal für zwei Bereiche sagen. Was spricht eigentlich dagegen, Bildungseinrichtungen verstärkt auch in die Innenstadt zu setzen? Das beginnt vom Kindergarten und hört bei der Hochschule auf. Einige Städte haben das gemacht, beispielsweise die Stadt Siegen mit großem Erfolg und hat dadurch sozusagen die Menschen, die auch Innenstadt attraktiv halten, in die Innenstadt gleich reingeholt. Die Leute müssen in die Innenstadt, nicht weil sie in den Einzelhandel wollen oder was anderes. Das Gleiche gilt für den Kulturbereich. Olaf Zimmermann hat darauf hingewiesen, wenn ich natürlich viele Kultureinrichtungen zentral in die Innenstadt reinlege, und das muss jetzt nicht die Hochkultur sein, oder ich biete halt eben viele Veranstaltungen an, die Menschen in die Innenstadt locken und das verbinden mit dem gastronomischen Besuch, mit dem Aufenthalt auch, weil es dann größere Kulturveranstaltungen sind, in den Beherbergungsbetrieben oder eben auch den Einzelhandel aufsuchen. Das ist der eine Block. Der zweite ist, und da hatte Frau Hartges drauf hingewiesen, und das ist so ein bisschen untergegangen in der ganzen Debatte. Man muss unterscheiden zwischen den Städten, die von sich aus touristisch attraktiv sind, wegen ihrer Baukultur oder bestimmter Events oder Ereignisse, von den Städten, die davon leben, dass sie Messe- oder Kongressstädte sind. Und das hatte Frau Hartges ja darauf hingewiesen, der Messe- und Kongressbereich liegt komplett brach. Und das gilt damit auch für den sogenannten Geschäftsreisetourismus, der aber eine große Relevanz hat, auch wiederum für die anderen Nutzungen in der Stadt. Das heißt, hier ist auch ein Handlungsfeld und deshalb das ganz konkrete Bitte, darüber nachzudenken, das vernünftige Absicherungsprogramm für die Kultur zu erweitern, auch auf den Messe- und den Kongressbereich. Das wäre extrem hilfreich und würde damit sozusagen auch die anderen Branchen stärken. Ein weiterer Bereich, der im Moment so ein bisschen so am Rande steht, ist das ganze Thema Handwerk. Und ich meine jetzt nicht nur das dienstleistende Handwerk, sondern auch den ganzen Manufakturbereich. Auch da ist ein erhebliches Potenzial drin. Sie haben das genannt, das ist das Thema Gewerbemieten, dass natürlich viele produzierende Handwerker aus der Innenstadt raus sind, weil es ihnen zu teuer geworden ist. Die mussten also dann in die klassischen Gewerbegebiete. Auch hier der Versuch, das zu verändern. Wir haben jetzt durch die Änderung im BGB eine kleine Hilfe. Da hat sich ja insbesondere dankenswerterweise auch der HDE für eingesetzt. Ich glaube, dass wir das Thema Gewerbemieten aber noch mal ganz neu beleuchten müssen. Bitte nicht eine Debatte jetzt Gewerbemietendeckel oder dergleichen. Das ist gar nicht damit gemeint. Wir brauchen einen vernünftigen Ausgleich dafür, auch für die, die da investiert haben. Aber dieses Thema muss auch angegangen werden. Wir haben noch einen Bereich, wo ich noch mal darauf hinweisen möchte, wo wir wirklich ran müssen. Das ist, wir brauchen mehr Flexibilität für die Kommunen, um auch was ausprobieren zu können. Also ich sag mal, die einen sagen Reallabore, wir haben früher gesagt Experimentierräume. Das ist mir egal, wie man es bezeichnet, aber wir brauchen Instrumente, um mal etwas ausprobieren zu dürfen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir durch Grundsatzentscheidungen Änderung der TA Lärm. Ich sage das aus eigener Anschauung. Wir haben in Dortmund eine Konversionsfläche Stahlindustrie weiterentwickelt. Die Leute sind da mit Begeisterung hingezogen. Und jetzt gibt es eine erhebliche Kritik, obwohl alle wussten, dass Tourismus und alles da ist, da hingezogen. Und es gibt diesen Konflikt. Sie kriegen ihn nicht weg über eine Veränderung der Werte, sondern nur über ein Verständnis füreinander, dass sozusagen andere Nutzungen auch wieder dahin kommen, wo sie bisher vielleicht nicht waren.
Vielen Dank, Herr Raphael. Wir müssten dann die weitere Vertiefung dieses Aspekts auf eine künftige Runde verschieben. Vielen herzlichen Dank soweit. Wir wechseln jetzt wieder zur SPD-Fraktion. Und bei der SPD-Fraktion ist es Frau Kollegin Fahimi, die fragt. Frau Fahimi, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir können gerne gleich bei Herrn Raphael bleiben. Und meine Frage würde sich insofern noch mal anschließen, doch uns noch mal zu konkretisieren, wie in der Tat diese sehr kreativen Ideen, die jetzt hier und an anderer Stelle schon zum Ausdruck gekommen sind, wie die gleichwohl umzusetzen sind. Vor dem Hintergrund hoher Verschuldungen von Kommunen, also eben auch gerade städtischen Kommunen, aber eben auch, was hier angeklungen ist, eben wie denn eigentlich der Zugriff auf leere Immobilien erleichtert werden kann. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Und müsste man nicht dann auch tatsächlich die Möglichkeit haben, dass es nicht nur Experimentierräume gibt, sondern dass man viel stärker auch mit, ich sag mal, einer Quartiersentwicklung arbeitet, die den sozialen Raum gestaltet, die also die vielen kleinen Funktionen, die personennahe Dienstleistungen oder Manufakturen oder was auch immer, Kulturräume oder Gastwirtschaft eben auch insgesamt als sozialen Raum definiert, dass wir das über ein Quartiersmanagement viel besser absichern müssen, wie sich das denn sozusagen experimentell entwickelt und was können wir vielleicht dafür konkret tun als Bundesprogramme hinsichtlich Entschuldung, hinsichtlich Zugriffe auf Immobilien oder hinsichtlich solcher Quartiersmanagement-Aspekte.
Als dann, Herr Raphael, Sie haben wieder das Wort.
Ja, dann fange ich hinten an. Also neben den Experimentierräumen brauchen wir natürlich auch andere Instrumentarien, die uns beispielsweise in den Programmen, ich glaube, Herr Porz war es schon, ermöglicht sind aus Bayern und NRW. Das heißt, wir brauchen finanzielle Unterstützung, um Zwischenerwerb machen zu können oder Zwischenanmietung machen zu können, um dann neuen Nutzungen zuzuführen. Auch Experimentierräume da wieder, dass man vielleicht Start-ups die Möglichkeit gibt, auch in die Innenstadt zu kommen. Das heißt, wir brauchen dringend, und Herr Gent hatte auch darauf hingewiesen, ein Förderprogramm für die Innenstadt, losgelöst von der Frage, wo Herr Markus Fuß darauf hingewiesen hat, dass wir auch einen Ausgleich brauchen der Kommunen wieder für die Einnahmeverluste, was es ja im Jahre 2020 dankenswerterweise gegeben hat. Dafür auch nochmal wirklich ein herzliches Dankeschön an Sie, an die Parlamentarier, die das unterstützt haben, dass wir den Ausgleich gekriegt haben, bei der Gewerbesteuer, aber auch bei den Kosten der Unterkunft jetzt für die kommenden Jahre eine Unterstützung. Das ist aber nicht ausreichend, die Kosten der Unterkunft, um auch die Jahre 21 und 22 zu überstehen. Das heißt, wir brauchen da nochmal eine gemeinsame Initiative Bund, Länder für die Kommunalfinanzen und wir brauchen auch ein Förderprogramm des Bundes, ergänzend zu dem, was einige Länder jetzt aufgelegt haben. Wichtig ist, dass wir auch nicht nur ein Leerstandsmanagement machen, sondern ein City-Management. Und es hat sich eins bewährt, das ist, dass wir die ganz unterschiedlichen Akteure zusammenholen. Das ist in einigen Städten schon sehr erfolgreich gelaufen. In anderen Städten steht das noch am Anfang, aber da ist ein erhebliches Potenzial, mit den Akteuren und mit der Bürgerschaft gemeinsame Ideen für die Innenstadt zu entwickeln. Und deshalb würde es nicht nur helfen, ein Förderprogramm zu machen für rein investive Maßnahmen, sondern wir müssen auch in der Lage sein, gerade in den kleineren Städten, die dieses Potenzial nicht haben, entschuldige Norbert, wenn ich jetzt für den Städte- und Gemeindebund das Wort mit ergreife, wo einfach die personelle Situation nicht so gut ist, dass da auch dann der City-Managerin oder der Stadtmanager finanziell unterstützt werden, so wie wir das an anderen Bundesprogrammen auch kennen, beispielsweise im Rahmen der Kommunalrichtlinie, wo auch der Klimaschutzmanager finanziert wird. Letzte Bemerkung noch, es gibt schon ganz, ganz viele gute Beispiele und ich empfehle einfach die gemeinsam von verschiedenen Partnern getragene Internetseite unsere-stadtimpulse, die Seite sich anzugucken. Ich schreibe das gleich nochmal in den Chat auch. Die wird getragen von verschiedenen Partnern. Dazu gehören der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Bundesverband, der City- und Stadtmarketingmanager. Dazu gehört der HDE, dazu gehören wir. Gemacht von der CIMA und gefördert vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Und das zeigt, welche Potenziale und Vielfalt schon vorhanden ist. Und ich kann wirklich nur empfehlen, auch aus Ihren Handlungsfeldern gerne diese guten Beispiele zu bereichern und dort mitzumachen. Danke.
Vielen herzlichen Dank, Herr Raphael. Dann geht's weiter, Frau Fahimi. 2,5 Minuten sind noch.
Ja, dann würde ich gerne Herrn Fuß kurz noch die Frage zurufen wollen, inwiefern jetzt unter einer Gesamtbetrachtung, wo jetzt aus Ihrer Sicht die wesentlichen Merkmale sind, wie wir einen sozialen Nachteilsausgleich für die nächsten Monate sicherstellen müssen für die am meisten und schwersten betroffenen Gruppen, die Sie gerade kurz skizziert haben.
Herr Fuß von Verdi.
Also ein Bereich, der mir oder uns am Herzen liegt, ich verbreite das Themenfeld mal ein bisschen, ist der ganze Ausbildungs- und Berufsausbildungsbereich. Ich glaube, wo man gemeinsam darauf aufpassen muss, dass in den krisengeschüttelten Branchen die Ausbildungsplätze, die im Vorjahr stark reduziert worden sind, Tourismusbereich um knapp 59%, ganze Veranstaltungsmessebau um rund 36-37%, Spedition Logistik, wobei die immer sehr viel, relativ viel ausgebildet haben, immer noch über 22%. Und das läuft parallel mit einer Entwicklung, dass insbesondere große Betriebe immer weniger ausbilden und im gesamten Land immer weniger ausgebildet wird. Und das vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs, den wir haben in unterschiedlichsten Branchen. Ein, zwei Branchen habe ich ja skizziert. Glaube ich, muss man da über neue Instrumente nachdenken, wie man dem Herr oder Frau werden kann. Auch vor dem Hintergrund, dass wir zwischen 20 und 34 Jahre alt Menschen über 2,1 Millionen haben, die keinen Berufsabschluss, nicht mal einen Berufsabschluss haben. Wir haben da von der Systematik her auch mit dem Jugendbereich des Deutschen Gewerkschaftsbundes überlegt, dass man eine Art umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie macht im SGB III. Das heißt, alle, die keinen originären Ausbildungsplatz erhalten, dass man für die so ein Auffangbecken macht. Alle Unternehmen beteiligen sich daran und die selbst ausbilden, profitieren. Wir glauben, dass das eine notwendige Maßnahme ist, einmal um jungen Menschen gute Möglichkeiten zu geben, Perspektiven zu bieten und vor allem bei den Fachkräftebedarfen müssen wir das, glaube ich, stärker steuern. Also das wäre ein Herzensanliegen von uns als Gewerkschaften, dass die Parlamentarier ganz stark auf diese Ausbildungsproblematik und Berufsausbildung draufschauen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Fuß. Das hat mit der Zeit gut gepasst. Und jetzt kommen wir gleich zu zwei aufeinanderfolgenden Blöcken, in denen die CDU-CSU-Fraktion das Wort hat, zwar jeweils für 6 Minuten, es kann aber dann auch ineinander übergehen. Und das Wort hat jetzt Axel Müller.
Guten Tag zusammen. Mein Problem ist jetzt in der Tat, dass ich jetzt die ganze Zeit nicht dabei war und jetzt die Gefahr besteht, dass ich vielleicht auch Fragen stelle, die schon beantwortet worden sind. Bitte darum Nachsicht. Aber eine Frage, die auch meines Wissens nach im Vorfeld immer wieder diskutiert wurde und die ich jetzt da gerade zum Schluss auch noch, was Antworten anbelangt, gestreift mitbekommen habe. Wie schaffen wir es? Und das geht natürlich weit über die Beschleunigung, die Covid-19 da mitgebracht hat. Wie schaffen wir es denn denen, die jetzt das Nachsehen haben, das wirtschaftliche Nachsehen haben, die gibt es ja, also in Gestalt der Gastronomie, in Gestalt des Einzelhandels, in Gestalt von Freizeiteinrichtungen. Wie schaffen wir es, hier eine Perspektive zu geben für die Zukunft, aber natürlich auch mit Blick auf Covid-19. Wir haben viele Förderprogramme auf den Weg gebracht. Wir haben viele Krisensituationen einigermaßen gemeistert. Aber da ist etwas in der Substanz ins Rutschen geraten. Und das war sicherlich schon im Vorfeld zu spüren vor Covid-19, aber das hat sich noch einmal ganz klar und deutlich beschleunigt und verstärkt. Und es kommt immer wieder die Forderung von Steuererleichterungen und ich sehe angesichts der Haushaltslage allerdings da wenig Perspektive. Aber vielleicht gibt es ja auch andere kreative Vorschläge und das würde mich interessieren, ob es da schon Lösungsansätze gäbe. Dankeschön.
Jetzt müssten wir nur noch eine Auskunft kriegen, an wen 1, 2, 3 die Frage gerichtet wird.
Jetzt habe ich den Überblick jetzt nicht. Ich bin tatsächlich zu spät reingekommen.
Weil ja, dann helfe ich mal. Dann sage ich mal, Sie haben ja angesprochen, DEHOGA, Deutschen Kulturrat und den Handelsverband. Passt das?
Dann würde ich den Handelsverband in dem Fall nehmen, wenn der Vertreter da ist.
Gut, dann fangen wir mal mit dem Handelsverband an. Herr Gent.
Ja, vielen Dank, Herr Müller, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will das gerne mit aufnehmen. Sie fragten, was müssen wir tun? Wir müssen natürlich vorweg sagen, an der Stelle, die Wirtschaftshilfen waren notwendig und richtig, gerade für die Unternehmen, die ja durch staatliche Schließungsmaßnahmen direkt betroffen waren und die damit ein Sonderopfer gebracht haben für viele andere. Ich will jetzt hier gar nicht einsteigen. Wir waren in der Anhörung im Gesundheitsausschuss ja auch schon in der Diskussion, ob diese Maßnahmen überall dort auch erforderlich waren, weil das Infektionsrisiko beispielsweise beim Einkaufen selbst laut Robert-Koch-Institut als gering eingeschätzt wird. Und trotzdem hat man den gesamten Innenstadt-Einzelhandel abgeschlossen für diese Zeit. Und diese Zwangsschließung hat erhebliche strukturelle Folgen, erhebliche wirtschaftliche Folgen. Das Eigenkapital ist aufgezehrt bei vielen Unternehmen. Und vielleicht das noch als Stichwort, die Überbrückungshilfeprogramme. Ja, sie sind gut, sie haben gewirkt, aber der Zugang ist nicht für alle gleich einfach. Und von den bis jetzigen 25 Milliarden für die Überbrückungshilfe 3 sind noch nicht mal 10 oder sind knapp 10 Milliarden Euro beantragt und ausgegeben worden. Das heißt, es ist nicht das gesamte Geld, was Sie als Bundestag zur Verfügung gestellt haben, tatsächlich zur Auszahlung gekommen. Das liegt tatsächlich auch an den Zugangsvoraussetzungen, die teilweise wirklich auch so sind, dass nicht alle Betriebe in den Genuss dieser Hilfen kommen, obwohl es erforderlich wäre. Und Herr Müller, was muss man tun? Wir müssen das Eigenkapital stärken. Und gleich zu Beginn hat Herr Dr. Michels vom DIW darauf hingewiesen, dass es enorm wichtig ist, die Eigenkapitalunterstützung der Unternehmen zu forcieren, gerade auch im Mittelstand. Wie kann man das tun? Bei der Überbrückungshilfe gibt es einen Eigenkapitalzuschuss, der direkt dazu dient, die Substanz der Unternehmen zu stärken. Das ist später hineingekommen, aber zwingend erforderlich und muss auch fortgeführt werden. Und natürlich die Verlustrückträge und nicht nur für ein Jahr, sondern mindestens für 3 Jahre wären natürlich auch eine gute Basis. Gerade jetzt unter Berücksichtigung der Pandemiefolgen müsste man auch parteiübergreifend gemeinsam diesen Konsens finden, das zu tun, weil man dann die Unternehmen stützt und auch in die Zukunft führt und die jetzt auch in der Vergangenheit entsprechende Steuern gezahlt haben, Gewinne erwirtschaftet haben, dann für die Zukunft sicher aufzustellen. Ich glaube, das alleine wird aber nicht reichen, sondern wir brauchen ein gesamtes Programm daraus. Und wir hatten eben schon über ein Innenstadtprogramm gesprochen als Standortvoraussetzung. Digitalisierung der Unternehmen ist zwingend erforderlich, um den Anschluss hier zu haben. Hier gibt es bereits gute Bundesprogramme und Landesprogramme, die man im Leichten eigentlich besser miteinander koordinieren kann und ausbauen kann, und hier voranzukommen. Und natürlich sind wir schnell bei dem Thema Steuern und Besteuerung der Unternehmen. Denn wir haben natürlich hier beispielsweise in den Innenstädten, das finden die Kollegen der kommunalen Spitzenverbände vielleicht nicht ganz so passend, eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mieten und Pachten, wo eben gerade die Miete und Pacht, die ein Unternehmer in der Innenstadt bezahlt, bei der Gewerbesteuer fiktiv als Einnahme hinzugerechnet wird, obwohl es ja eine Ausgabe ist. Das ist ein Thema, was wir seit 2006 mit uns mitziehen, immer wieder auch nachgebessert wurde, auch mit einem höheren Freibetrag. Vielen Dank auch dafür, dass es letztes Jahr passiert. Aber das reicht natürlich nicht aus. Wenn Sie die Innenstädte fördern wollen als Standorte des Handels, aber auch der Gastronomie und für Hotels und für andere Betriebe, dann muss man hier auch herangehen, weil Sie natürlich das großvolumige Auslieferungslager eines großen E-Commerce-Anbieters im Gewerbegebiet nicht extra besteuern. Also hier haben wir eine Ungleichgewichtung nach wie vor zulasten der Standorte der Innenstädte und damit auch zulasten des Mittelstands, wo man direkt also angreifen und ansetzen sollte. Vielleicht das in aller Kürze, aber Herr Müller, wir haben dazu konkrete Konzeptüberlegungen, die kann ich Ihnen gerne auch noch im Nachhinein zuschicken.
Vielen herzlichen Dank. Dann macht weiter Frau Warken.
Ja, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Dr. Michelsen. Ist ja, denke ich, uns allen bewusst, dass die Pandemie Auswirkungen auf die ganze Wirtschaft hat. Können Sie uns da eventuell eine Einschätzung geben über die Prognose zur Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland? Vielleicht auch eine kurze Einschätzung über einen möglichen Wirtschaftsaufschwung.
Herr Michelsen.
Ja. Frau Wagen, herzlichen Dank für die Frage, Herr Vorsitzender. Die Prognosen für die Erholung sind nicht so schlecht. Wir sind im vergangenen Jahr von einer deutlich langsameren Erholung ausgegangen. Wir wurden da im vergangenen Sommer eines Besseren belehrt. Das heißt, wenn die Wirtschaft wieder unbeschränkt arbeiten kann oder weitgehend unbeschränkt arbeiten kann, kann es zu einer schnellen Erholung kommen. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass es auch mittelfristige Folgen dieser Corona-Pandemie geben wird. Das heißt, unser Wachstumspotenzial dürfte über die nächsten Jahre durch diese Corona-Krise gedrückt werden. Berechnungen zeigen, dass das ungefähr in der Größenordnung von 2% weniger Wirtschaftsleistung im Durchschnitt der kommenden 5 Jahre der Fall sein dürfte. Das ist also nicht unerheblich. Nichtsdestotrotz, wir sprechen ja häufig darüber, wann das Vorkrisenniveau erreicht ist, also wann ist sozusagen das Loch, Corona-Loch ausgemerzt. Wir gehen in unseren Prognosen, und das, da spreche ich jetzt mal für alle großen Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass das zum Jahreswechsel 2021, 2022 spätestens der Fall sein sollte. Die Corona-Krise trifft die Wirtschaft ungleich. Die unterschiedlichen Auswirkungen im Handel und in der Gastronomie haben wir ja schon mehrfach illustriert bekommen. Aber auch die Industrie ist durch die Corona-Pandemie getroffen. Die kam jetzt besser durch die zweite und dritte Welle, das muss man ganz klar sagen. Aber die Nachwehen der Krise kriegen wir jetzt zu spüren, nämlich an den Rohstoffmärkten und an den Vorleistungsgütern, die enorm in ihrem Preis gestiegen sind. Ich kann das an vielleicht ein, zwei Zahlen mal deutlich machen, dass die Preise für Bauholz sind gegenüber dem letzten Jahr um 60% angestiegen im Durchschnitt. Die Preise für Öl sind erheblich gestiegen, sind auf einem Hochpunkt seit der deutlich über dem Niveau, was wir vor der Krise gesehen haben. Und man sieht das dann im Bereich der Metalle oder im Bereich der Halbleiter. Und das macht der Industrie zu schaffen. Das liegt nämlich daran, dass die Produktion während der Krise heruntergefahren wurde und jetzt eine relativ starke Nachfrage auf ein knappes Angebot trifft. Und das sieht man jetzt im Überschießen dieser Preise deutlich. Und das sollte die industrielle Konjunktur in den kommenden Monaten zumindest erheblich belasten, sodass hier die Erholung langsamer wird. Unsere Prognose ist aber, dass das durch die raschere Erholung im Bereich der Dienstleistungen so hoffentlich dann kompensiert werden kann. Für dieses Jahr rechnen wir als DIW damit, dass wir ein Wachstum von rund 3,2% erleben werden, nach dem Rückgang von etwa 5% im letzten Jahr, und für das kommende Jahr nochmal 4% Wachstum sehen. Das heißt, dann die Krise letztlich überwunden sein wird, die Folgen aber weiterhin spürbar bleiben. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Michelsen. Frau Warken?
Ja, ich muss jetzt etwas springen, weil einige Fragen auch schon beantwortet worden sind. Ich hätte noch mal eine Nachfrage an Herrn Zimmermann zum Kulturbereich. Haben Sie Zahlen, Fakten für uns über bereits erfolgte Insolvenzen in der Kultur- und Kreativwirtschaft, beziehungsweise über welche, die möglicherweise noch drohen?
Deutscher Kulturrat, ja, wir haben noch so 2,5 Minuten.
Ja, wir haben keine konkreten Zahlen jetzt über Insolvenzen. Ich hatte es ja eben auch schon einmal erwähnt, dass natürlich das Aussetzen der Insolvenzpflicht auch bei uns Wirkung zeigt. Also gerade der Kulturbereich, das sind ja Menschen tätig, die unbedingt weitermachen wollen und deswegen auch sehr oft auch wirtschaftlichen Sachverstand hinten anstellen, wenn sie denn letztendlich weitermachen können. Wir merken einfach jetzt, dass die Rücklagen aufgebraucht sind. Das melden also auch die Unternehmen an uns. Und deswegen ist das, was jetzt in den nächsten Wochen passiert, so unglaublich wichtig. Also ob wir wieder die Türe aufmachen können, also ob es auch wirklich funktioniert, aufzumachen. Also diese Pandemie ist ja für uns nicht zu Ende, sondern die wird noch das ganze Jahr mindestens weiterlaufen, höchstwahrscheinlich auch darüber hinaus. Und wir müssen das ja unter ganz strengen Hygienebedingungen diese Türen wieder aufmachen, damit das überhaupt möglich wird. Das wird sich jetzt zeigen, ob das vernünftig abgesichert wird, jetzt auch durch den Sonderfonds. Dann, glaube ich, kann man auch wieder ein bisschen positiver in die Zukunft letztendlich hineingucken. Aber das möchte ich auch noch gleich sagen. Die Türen dürfen aber auch nicht wieder zugemacht werden. Also wenn jetzt die Türen jetzt langsam geöffnet werden und die Türen dann wieder im Herbst zugemacht werden, ich glaube, das wäre ein wirklicher Katastrophalfall. Und das ist meine ganz herzliche Bitte, dass wir also das gemeinsam, egal mit welchen Maßnahmen, denn auch immer vermeiden. Und über einen Bereich ist bisher, finde ich, noch zu wenig gesprochen worden. Wir stehen ja vor einer zweiten Krise. Herr Raphael hat das eben kurz auch schon einmal angesprochen. Nämlich, wenn die öffentlichen Kassen leer sind, dann werden wir im nächsten Jahr im Kulturbereich ganz besondere Probleme haben, was die Kulturfinanzierung angeht. Und deswegen haben wir dasselbe Interesse wie der Deutsche Städte- und Gemeindebund und der Deutsche Städtetag. Wenn es den Kommunen gut geht, geht es auch dem Kulturbereich gut. Und deswegen ist die Frage, wie also in diesem Bereich es eine Unterstützung gewährt wird, auch für uns ganz zentral.
Vielen Dank. Punktlandung. Und dann geht das Fragerecht jetzt weiter zur SPD-Fraktion. Und da hat sich die Kollegin Katrin Budde gemeldet.
Vielen Dank. Vieles für den Kunst- und Kultur- und Kreativbereich ja schon gefragt worden. Ich will mal ein bisschen präzisieren und meine erste Frage an Frau Pamela Schobis von der Club Commission stellen, weil das ist ja eine ein ganz besonderer Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und Open Air ist in den wenigsten Bereichen da eine Alternative. Und auch wenn geöffnet wird, ist es sehr kleinteilig. Nun haben wir ja den Sonderfonds. Ist das das, was Ihnen hilft? Oder haben Sie noch andere Ideen? Denn wir wollen ja zukünftig auch nicht ohne Clubs leben, nachdem wir sie nun auch als Kunst und Kultur in das Gesetz reingeschrieben haben. Sollen sie ja auch bleiben. Ja, jetzt sind wir mal die zweite Frage. Wir sind allesamt froh, dass Neustadt Kultur in vielen Bereichen funktioniert, auch mit den Nachschärfungen und Veränderungen. Aber welche Bereiche hat es denn nicht erreicht? Es ist ja was übergeblieben, das haben Sie angedeutet. Vielleicht da nochmal ganz konkret 1, 2, 3 Dinge. Und ist der Sonderfonds das wirklich ausschließlich geeignete Mittel, wenn wir die Türen wieder öffnen, im Sommer, Herbst, das auszugleichen, was da ist? Wir alle hoffen, dass sie nicht wieder zugemacht werden müssen. Und als letztes noch, es ist eine sehr differenzierte Branche mit sehr unterschiedlichen Arbeits- und Abhängigkeitsverhältnissen und einem hohen Anteil an selbstständigen Arbeitsverhältnissen. Wir wissen, dass die grundsätzlichen Probleme der sozialen Absicherung besonders durchgeschlagen sind und wir müssen das verändern, vielleicht an beide auch. Welche konkreten Ideen sind da? Geben Sie uns einfach was mit, was wir auch in dem Bereich strukturell machen können.
Frau Schobes, fangen Sie mal an.
Okay, mache ich. Vielen Dank für die Frage. Die Frage nach den Sonderfonds ist eine Frage, die uns tatsächlich persönlich auch umtreibt. Also wir haben, die meisten von uns reinen Musikspielstätten sind ja tatsächlich im Wesentlichen seit 15 Monaten geschlossen. Es können nur die öffnen, die Außenbereiche haben. Das allerdings auch nicht wirtschaftlich. Und viele von uns haben keine Außenbereiche. Also das heißt bei uns, wir sind im Dauerlockdown. Die Hilfen, es war am Anfang sehr, sehr schwierig für uns, weil wir eine Branche sind, die in der Regel sowieso nicht über Rücklagen verfügen. Also uns hat es wirklich sehr, sehr kalt erwischt. Wir sind über die ersten Monate fast alle nur über die Runden gekommen durch Spenden aus unserer Community, bis die Hilfen dann angefangen haben zu greifen. Und das muss man sagen, das funktioniert jetzt auch. Und zwar in der Kombination aus den unterschiedlichen Programmen, die es gibt. Also wir sind eine sehr heterogene Szene, die sehr unterschiedlich aufgestellt ist. Das heißt, die einen profitieren von den Überbrückungshilfen, viele profitieren von Landeshilfen, sofern sie zur Verfügung stehen. Vieles funktioniert nur über die Kombination dieser Hilfen. Wir haben schon seit letztem Jahr im Sommer auch so eine Art Sonderfonds quasi gewartet bzw. darum geworben. Wir waren sehr froh, als es im November dann auch angekündigt wurde. Es kommt ein bisschen spät, insbesondere für die Festivals, die wir haben. Der Sonderfonds, der Ausfallfonds für die Festivals greift erst ab 1. September. Da ist in Deutschland der Sommer schon fast vorbei. Das heißt, sehr, sehr viele Festivals, die darauf gesetzt hatten, dass sie quasi irgendwie aufgefangen werden, wenn die Festivals nicht stattfinden können, die fallen da leider durchs Raster. Der Wirtschaftlichkeitsfonds wird etlichen Bühnen helfen. Mit Bühnen meine ich in dem Zusammenhang im Wesentlichen Live-Bühnen. Für Clubs, die sich hauptsächlich elektronischer Clubmusik verschrieben haben und Clubnächte veranstalten mit DJ-Künstlerinnen, hilft es insofern nicht, weil wir solche Veranstaltungen nicht unter Einhaltung von Abstandsregeln durchführen können. Das heißt, solange wir auf Abstandsregeln setzen müssen, können wir ohnehin gar keine Veranstaltungen in diesem Bereich planen. Dementsprechend können wir natürlich auch von diesem Fonds nicht profitieren. Umso wichtiger ist es für uns, und ich bin froh, dass ich das heute Morgen in der Zeitung gelesen habe, dass die Überbrückungshilfe 3 fortgeführt wird. Also Überbrückungshilfe 3 plus soll es ja nun heißen. Erschrocken war ich, dass es auf September begrenzt ist, weil das haben auch schon einige meiner Vorrednerinnen gesagt. Unsere Branche wird sicher noch sehr viel länger davon betroffen sein. Selbst wenn wir in Teilen wieder öffnen dürfen und zum Beispiel Konzerte unter Abstandsregeln durchführen können, Wir können überhaupt gar keine Tourneen planen, auch nach wie vor nicht. Das bedarf eines Vorlaufzeits von mindestens 6 Monaten. Das heißt, wir hängen da sehr und werden sehr, sehr viel länger angewiesen sein auf entsprechende Hilfen, weil wir auch finanziell in der Regel so strukturiert sind, dass wir kleinere, gerade auch Nachwuchsveranstaltungen über ausverkaufte Konzerte mit bekannteren Künstlerinnen sozusagen querfinanzieren. Also wir brauchen in irgendeiner Art zwischendurch die Vollauslastung, um andere Sachen kompensieren zu können. Ansonsten rutschen wir ab in die Kommerzialisierung unserer Läden, was wofür wir aber wiederum auch gar nicht stehen. Also das ist sehr schwierig. Das gleiche
Frau Schubes, wenn Herr Zimmermann auch noch eine Minute haben soll, dann müssten Sie jetzt zum Schluss kommen.
Ja, bin ich eigentlich auch. Ich wollte nur noch sagen, eine Verlängerung des Kurzarbeits inklusive Sozialversicherungsleistung ist für uns auch wirklich wichtig.
Vielen herzlichen Dank, Frau Schobes. Herr Zimmermann, Sie waren ja eben auch schon mal dran, aber trotzdem sollten Sie ja die Chance haben, die Frage von Frau Budde zu beantworten. Herr Zimmermann.
Das größte Problem haben wir, Frau Budde, im Bereich der Absicherung der Solo-Selbstständigen. Und das ist auch in diesen Bereichen der Programme nicht optimal. Und das ist auch das, wo wir, glaube ich, aus dieser Krise wirklich auch lernen müssen. Also wir haben ja, wenn Sie so wollen, 2 Gruppen von Solo-Selbstständigen. Das eine sind die Künstlerinnen und Künstler. Die sind innerhalb von wenigen Tagen in Not gefallen, wie die Pandemie losging. Und bis heute haben wir sie nicht wirklich in einer vernünftigen Art und Weise aus dieser Krise herausziehen können. Die müssen aber selbstständig sein, weil ich meine, ein bildender Künstler, eine Schriftstellerin, eine Komponistin, das ist richtigerweise, dass sie selbstständig sind. Unsere Fehlentwicklung in unseren Bereichen ist, dass wir in anderen Bereichen in den letzten 1,5 Jahrzehnten viel Selbstständigkeit bekommen haben, die gar nicht hätte sein müssen. Und wenn wir etwas erreichen wollen in der Zukunft, die Situation verbessern wollen, dann brauchen wir mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Kulturbereich und dort, wo wir keine Selbstständigkeit brauchen, wo sie nicht von der Kunst quasi notwendig ist, da finde ich, da brauchen wir normale Angestelltenverhältnisse. Dann hätten wir viel weniger Not. Die Menschen wären jetzt in Kurzarbeit. Wir würden über ganz andere Probleme miteinander sprechen. Und wenn wir in der nächsten Legislaturperiode vielleicht alle gemeinsam die Möglichkeit haben, dort was zu bewegen, dann würde ich das wirklich toll finden.
Danke. Vielen herzlichen Dank, Herr Zimmermann, auch für diese knappe Art der Darstellung. Das Fragerecht geht weiter zu der AfD-Fraktion. Und da ist jetzt Herr Münzenmeier dran. Herr Münzenmeier.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Gent, Sie haben ja vorhin die evidenzbasierten Maßnahmen zumindest kurz angesprochen. Und ich glaube, uns ist allen bewusst, dass es in der Vergangenheit viele nicht nachvollziehbare Regelungen gab. Ich erinnere an nicht auf evidenzbasierenden Schließungen oder dass beispielsweise in der Außengastronomie Tests gemacht werden mussten, obwohl wissenschaftliche Studien davon gesprochen haben, dass das Ansteckungsrisiko bei nahezu null liegt. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur in die Vergangenheit schauen, aber einige Vorredner haben es auch schon gesagt, man weiß nicht, was kommt. Gibt es noch eine vierte Welle? Gibt es vielleicht irgendeine neue Pandemie? Und so weiter und so fort. Das heißt, aus Fehlern sollte man ja auch lernen. Jetzt würde ich gerne Sie fragen, und wenn die Zeit noch reicht, könnte Frau Hartges ja ergänzen. Was schreiben Sie denn in puncto Öffnungen, Schließungen, evidenzbasierten Maßnahmen, was schreiben Sie da einer Bundesregierung oder auch der zukünftigen Bundesregierung ins Stammbuch? Welche Fehler müssen vermieden werden? Was kann besser gemacht werden? Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Herr Münzenmeier. Herr Gent. Herr Gent, wir können Sie nicht verstehen. Vielleicht ist das Mikro ausgeblieben.
Er ist auch nicht mehr zu sehen, wenn ich das richtig sehe.
Vielleicht.
Herr Gent, wir haben Sie im Netz, aber wir hören Sie nicht.
Vielleicht kann ich kurz anspringen.
Ja, dann machen wir das mal. Frau Hartges.
Ja, danke sehr. Nein, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Notbremse jetzt ausläuft zum 30.06. Das zeichnet sich ja ab. Also das war auch ein Anliegen von uns, weil wir brauchen die dauerhafte Öffnung. Die Landesregierungen, aber auch die Landkreise haben gezeigt, dass sie vernünftig ihren Ermessensspielraum nutzen. Und es bedarf hier keiner bundesweiten Notbremse mehr. Es ist wichtigste Aufgabe jetzt der Politik, für ausreichend Impfstoff zu sorgen. Wir alle wissen, dass mit Impfen die Pandemiebekämpfung am besten gelingen wird. Und da steht die Politik in der Verantwortung, schnellstmöglich allen Impfwilligen ein Angebot zu machen, weil das legt die Grundvoraussetzung dafür. Ich glaube, dass alle Maßnahmen permanent auf Verhältnismäßigkeit zu überprüfen sind. Das gilt für die Testpflicht, also im Außenbereich. aber auch im Innenbereich, wenn ich Inzidenzen hier unter 20 habe, kann auch die Testpflicht dort entfallen, mit Belüftungseinrichtungen, mit Frischluftzufuhr etc. ist auch dort das Infektionsrisiko deutlich reduziert. Selbst Markus Söder hat gestern Abend bei Maischberger gesagt, also die Impfquote auch der Erstimpfung müssen wir berücksichtigen, weil auch Erstgeimpfte ja ein deutlich niedrigeres Erkrankungsrisiko haben. Die Zahl der doppelt Geimpften wächst. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei der Beurteilung der Infektionslage, nicht weiterhin nur auf die Inzidenzen zu schielen, sondern auch die Impfquote im Fokus zu behalten. Wir müssen das bekämpfen. Wir müssen besser vorbereitet sein auf die nächste Welle. Also das betrifft die Frage der Schließung von Betrieben. Das muss unbedingt vermieden werden, weil die Folgen für den Arbeitsmarkt und auch für die Struktur in Innenstädten ist alles angesprochen worden, sind einfach auch mittelfristig verheerend. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass da alles unternommen wird und auch von der neuen Bundesregierung konsequent Bürokratieabbau betrieben wird und keine neuen Belastungen für den Mittelstand hinzukommen, die wirklich jetzt damit beschäftigt sind, wieder starten zu dürfen, wieder auf die Beine zu kommen, die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen. Wir müssen eine Ausbildungsoffensive starten. Das hat der Vertreter von Verdi sehr gut beschrieben, wie dramatisch da die Auswirkungen sind. Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive und insgesamt für die duale Ausbildung, gerade aber auch in den Corona-betroffenen Branchen. Und Unterstützung da würde richtig gut tun und wichtig sein. Ja, das wären so in der Kürze meine Punkte. Aber ich glaube, das gilt es zu vermeiden. Es ist genügend Lernstoff da aus 15 Monaten Pandemie und das muss umgesetzt werden.
Vielen Dank, Frau Hartges. Dank. Wir haben in der Zwischenzeit versucht, mit Herrn Gent Kontakt aufzunehmen über den Chat. Das ist uns aber nicht gelungen. Also es ist was hingegangen. Sie hätten aber noch eine Minute.
Dankeschön, Frau Hartges. Dann bleiben wir ganz kurz bei Ihnen. Und zwar würde ich ganz gerne noch mal ganz flott wissen, in der letzten Minute. Ich mache mir große Sorgen um Strukturverlust im Tourismus, gerade in ländlichen Räumen. Wir haben erste Anzahlen von Insolvenzen, aber ich glaube, es gibt ganz viele, zumindest sind es die Rückmeldungen bei mir, die ihren Laden einfach gar nicht mehr aufmachen. Die sagen so, das hat jetzt den Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht wird. Was kann der Bund konkret tun, um gerade in ländlichen Räumen beispielsweise diesen Strukturverlust, der sich ja massiv auf die Lebensqualität auswirkt, um den einzudämmen oder zu stoppen?
Frau Hartges.
Ja, ich glaube, es ist insgesamt wichtig, dass die Politik um die gesellschaftliche Bedeutung unserer Branche weiß. Also attraktive Innenstädte sorgen für eine hohe Zufriedenheit der Bürger. Und deswegen ist es elementar, dass sowohl in den Städten wie im ländlichen Raum, in den kleineren Städten mit 20.000 Einwohnern darauf geschaut wird, dass der Handel und die Gastronomie wie auch die Beherbergungsbetriebe hier wieder in eine erfolgreiche Zukunft starten können, weil sie so vielfältige, wichtige Funktionen haben. Sie sorgen für die Lebensqualität. Und im ländlichen Raum, ja, Thema Ausbau der Digitalisierung, Ausbau der Infrastruktur, all diese Punkte sind wichtig. Und man muss ja auch wissen, im ländlichen Raum sind wir oftmals die einzigen Arbeitgeber, wenn ich im Bayerischen Wald mich umschaue oder in anderen Destinationen Deutschlands. Und das muss eben auch entsprechend wertgeschätzt werden.
Vielen herzlichen Dank, Frau Hartges. Ich glaube, das ist so in der Tendenz verstanden. Dann machen wir jetzt weiter mit der CDU-CSU-Fraktion, die noch mal 6 Minuten hat. Und da hat Frau Warken das Wort.
Ja, vielen Dank. Sehr viel ist schon beantwortet worden. Noch mal abschließende Frage an Herrn Porz. Es gab ja in einigen Regionen schon unterschiedliche Modellprojekte, wo dann vorab erste Öffnungsschritte zum Einsatz kamen. Wie haben die sich aus Ihrer Sicht bewährt? Welche Vor- und Nachteile sind daraus resultiert?
Herr Beigeordneter Porz vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Wagen. Die haben sich im Grundsatz bewährt, weil die Situation natürlich in Deutschland unterschiedlich war. Und diese Modellprojekte, die haben natürlich einen positiven Effekt gehabt, dass man sich sozusagen langsam aus der Pandemie raustasten konnte. Im Nachhinein ist man hier und da immer schlauer, das ist gar keine Frage. Aber insgesamt ist das aus kommunaler Sicht gut gewesen. Wir haben hier kein bundesweites, einheitliches Pandemiegeschehen gehabt. Und insofern war das der berechtigte Versuch, bei sehr unterschiedlichen Gegebenheiten, etwa Inzidenzen, hier die Pandemie doch schrittweise in den Griff zu bekommen. Also das war sicherlich ein guter Schritt. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Gibt es weiter Fragen, Frau Warken?
Von meiner Seite gibt es keine Fragen.
Gut, dann würde der Ausschussvorsitzende ja auch der CDU-CSU-Fraktion genau angehört, anbieten, vielleicht eine kurze Frage an Frau Schobes richten zu dürfen. Ich weiß, dass das ein völlig anderes Kulturereignis ist, was wir bei dem Grand Prix d'Eurovision de la Chanson in den Niederlanden erlebt haben. Aber was wir dort erlebt haben, war ein Sicherheitskonzept mit 3.500 Zuschauern in einer großen Halle. Und alle sind vorher getestet worden. Und alle sind, soweit ich das weiß, auch hinterher getestet worden. Hat es eigentlich ähnliche Konzepte des evidenzbasierten Nachweises für die Durchführbarkeit von solchen Veranstaltungen auch in Ihrer Szene gegeben?
Also grundsätzlich hat es solche Testpiloten gegeben, allerdings nicht so richtig wirklich bei uns in Deutschland. Es gab verschiedene Pilotprojekte im europäischen Ausland. Es gab kleine Sachen, die wir in Deutschland haben machen können, aus unserer Sicht aber tatsächlich nicht ausreichend. Also wir haben zum Beispiel auch in Berlin in Zusammenarbeit mit unserer Senatskulturverwaltung gemeinsam mit den staatlichen Häusern, Opernhäusern, der Philharmonie und Ähnlichen auch ein Clubkonzert unter solchen Bedingungen durchgeführt. Das hat wunderbar funktioniert, sowohl die technischen Abläufe als auch dann am Ende vor Ort. Jetzt muss man aber dazu sagen, und deswegen kann man das tatsächlich nicht so wirklich mit dem Grand Prix auch vergleichen. Also wir sprechen zum einen über eine Konzertsituation, die man in Teilen tatsächlich bestuhlt auch durchführen kann. Wir sprechen aber zum anderen eben auch von der richtigen, wirklichen Clubkultur, die auf Nähe basiert. Und solche Testpiloten haben wir bisher noch nicht gehabt, dass wir in den Clubs eine Tanzveranstaltung haben durchführen können, wo wir auf Abstand verzichten konnten. Wir setzen sehr darauf, dass wir das zumindest in Berlin jetzt durchführen können. Wir wissen von einigen anderen Bundesländern, dass das passieren wird. Es ist allerdings tatsächlich hier auch wirklich schade, dass es da wirklich kein Zusammenspiel gibt zwischen den einzelnen Bundesländern und dass es nicht bundeseinheitlich zum Beispiel protegiert wird. Das würde uns allen helfen, wenn man untereinander die Ergebnisse auch miteinander vergleichen könnte. Weil wir müssen irgendwann dahin zurückkommen, wenn wir mit der Pandemie leben wollen oder müssen und solche Veranstaltungen möglich machen. Und das brauchen wir auch, weil es sehr, sehr viele Menschen gibt, die seit 15 Monaten sehr hart darauf verzichten. Und für bestimmte Communities ist das sozial wirklich dramatisch.
Da ja noch 2 Minuten sind, würde ich Herrn Zimmermann fragen, ob er für solche Pilotveranstaltungen Beispiele aus dem Bereich des Deutschen Kulturrats kennt.
Also es hat ja eine ganze Reihe von Pilotveranstaltungen gegeben, also in den Theatern und auch den Museen in den verschiedenen Bundesländern. Diese Pilotveranstaltungen sind durchweg positiv verlaufen. Also was einfach klar ist, in Kultureinrichtungen steckt man sich nur wirklich nicht leicht an. Ich kann da sogar auf die schriftlichen Unterlagen von dem Kollegen Gent vom Handelsverband verweisen. Der hat nämlich wunderbar auf der Seite 12 seiner Unterlagen mal so ein Schaubild gemacht, wie denn das Risiko ist, wo man sich denn letztendlich anstecken kann, und sagt eben, der Handel ist sicher, dem stimme ich ja zu, aber wenn der Handel sicher ist und man sich dieses Schaubild anschaut, dann ist der Kulturbereich doppelt sicher, weil nämlich also der Kulturbereich noch einmal deutlich weniger Risiken hat, sich anzustecken. Also ich glaube, es gibt diese Untersuchungen mittlerweile in fast allen Bundesländern. Wir haben die verschiedenen Eingangssituationen getestet. Wir haben die verschiedenen Sitzplatzkombinationen getestet, dass man also so weit wie möglich auch voneinander weg ist. Es ist eine grundsätzlich politische Entscheidung. Das heißt, eine Entscheidung, die Sie treffen werden. Also ob Kultureinrichtungen letztendlich geöffnet werden oder nicht geöffnet werden. Und meine herzliche Bitte noch einmal, dass wir uns das wirklich immer jetzt sehr genau anschauen. Wenn wir jetzt anfangen zu öffnen, wenn wir jetzt auch diese ersten Pflänzchen möglich machen, dass wir nicht wieder diesen Rückschritt machen, weil ich glaube, dann werden wir eine ganz große Verzweiflung erzeugen, sondern jetzt ist noch die Aktivität da, die Bereitschaft da, also auch in dieses Risiko hineinzugehen, aber dann müssen wir es auch machen.
Der Vorsitzende muss besonders darauf achten, dass bei seinen Fragen die Zeit nicht überzogen wird. Bitte um Verständnis. Wir haben mit Freude registriert, dass Herr Gent ein Internetproblem gelöst hat und wieder bei uns ist. Als nächster stellt jetzt Herr Huben Fragen. Für die FDP-Fraktion 5 Minuten, Herr Huben.
Herr Vorsitzender, ich möchte fragen Herrn Michelsen vom DIW. Deutschland ist ja eigentlich Weltmarktführer für Messen, also Industriemessen, Ausstellungen und so weiter. Und daran hängt ja ein ganz starker touristischer, gastronomischer, aber auch Einzelhandelsumsatz in den jeweiligen Städten. Ich komme aus Köln, deswegen ist das für mich ein Thema. Inwieweit glauben Sie, dass wir überhaupt Messegeschäft in dem Sinne wieder bekommen werden, wie wir es in der Vergangenheit hatten? Denn alternative Veranstaltungsformen im Netz sind ja entsprechend auch jetzt schon geprüft worden und auch durchgeführt worden.
Herr Dr. Michelsen vom DIW.
Ja, Herr Huben, herzlichen Dank für die Frage. Das ist nicht ganz klar zu beantworten. Ich mache Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung. Das ist sicherlich ein Teil davon. Hier kann ich allerdings nur spekulieren. Die Frage ist, ob man sich an dieses Online-Geschehen so sehr gewöhnt hat und so gut zusammenarbeiten kann, dass es dabei Produktivitätsgewinne oder zumindest keine Produktivitätsverluste gibt. Die Beobachtung ist, dass das durchaus der Fall ist, dass man hier auch gut investiert hat, die Unternehmen in den letzten Monaten sehr, sehr viel in genau diese digitale Ausrüstung gesteckt haben, um diesen Austausch zu gewährleisten. Allerdings wäre ich skeptisch, dass man diese Form des Austausches auf Messen, auf Veranstaltungen vollständig durch ein digitales Format ersetzen kann. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir da langfristig von derartigen Veranstaltungen zurückgehen werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht hybride Veranstaltungsformen gibt, dass es eben die Möglichkeiten gibt, auch Foren und Vortragsveranstaltungen auch digital zu streamen und in der ganzen Welt im Prinzip zu konsumieren. Das wird mit Sicherheit auch ein bleibendes Element dieser Krise sein, was ich durchaus auch persönlich als positiv empfinde. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man grundsätzlich auf derartige Veranstaltungen verzichtet, weil eben dort der Austausch stattfindet und Verträge geschlossen werden. Gerade die großen Industriemessen sind in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. So viel meine eigene Einschätzung. Wie gesagt, sowas klar zu prognostizieren, ist sehr, sehr schwierig.
Vielen Dank. Herr Huben, 2,5 Minuten wären noch.
Ja, ich möchte fragen Herrn Porz, wie ist eigentlich die Einschätzung für die grenzübergreifenden Städteregionen? Also ich sag mal Saarlouis-Lux oder der Raum Aachen. Wie entwickelt sich dort eigentlich das Geschehen ja mit europäisch unterschiedlichen Regelungen in der Corona-Zeit? Wäre es nicht wichtig, wenn wir etwas aus der Krise lernen, dass wir versuchen, uns mit unseren Nachbarn abzustimmen? Denn zum Glück ist ja Europa so weit zusammengewachsen, dass also zum Beispiel kurzfristige Grenzschließungen durchaus auch ökonomisch sehr negativ durchschlagen.
Vielen Dank, Herr Huben.
Herr Porz. Huben für die Frage. Ja, ich kann das nur bejahen. Ich selbst komme aus der Grenzregion ursprünglich. Belgien, Niederlande, Deutschland, näher Aachen. Ich weiß, wie gut und ausgebaut im Laufe der Jahrzehnte dank Europa auch dieser Grenzverkehr auch funktioniert und wie gut er dem Handel nutzt. Ich sage jetzt nochmal 3 Städte, Aachen, Lüttich und Maastricht. Das ist weitestgehend durch die Pandemie zum Erliegen gekommen. Wir haben ja das nationale Denken präferiert. Wir haben uns an Inzidenzzahlen sozusagen länderweit, Deutschland, Nordrhein-Westfalen und andere Länder beziehungsweise bundesweit im Vergleich dann zu den Niederlanden und Belgien orientiert. Letztere, sprich die Niederlande und Belgien, hatten ja bekanntermaßen häufig sogar höhere Inzidenzwerte, sodass dann im Grundsatz gar nichts mehr ging. Ich halte das für in der Tat schädlich. Man sollte eher regionaler denken. Möglicherweise hat die Grenzregion, oder nicht nur möglicherweise, sondern tatsächlich Aachen, Lüttich und Maastricht mehr miteinander zu tun als vielleicht Aachen mit Frankfurt oder. Also insofern würde ich auch dafür plädieren, sicherlich kein leichter Weg, dass man hier regionaler denkt. Denn das hat schon fatale Folgen gehabt, dieses zum Erliegen kommen. Kontakte waren abgeschlossen, über den Handel im Übrigen hinaus. Es hat aber auch keine wirtschaftlichen Beziehungen mehr stattgefunden. Im Hotel, im Gaststättenbereich ist es zum Erliegen gekommen. Ich selbst bin begeisterter Belgienfahrer. Es ging gar nichts mehr. Also ich glaube, dass man da europäischer denken muss, zumindest aber regionaler im Sinne einer Region.
Vielen Dank, Herr Porz. Die Zeit ist auch leider um. Dann machen wir jetzt weiter mit der Fraktion Die Linke. 4 Minuten, Herr Dr. Kessler.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage
4:15
an Frau Schobes von der Clubkommission Berlin. Ich wollte Sie einfach noch mal bitten, noch mal allgemein uns zu schildern, wie die Situation der Clubs sind, und habe dann noch mal 2 konkrete Nachfragen. Inwieweit können Sie sich vorstellen, Veranstaltungen, die drinnen nicht stattfinden können, im Moment auch im Freien stattfinden zu lassen, und welche Unterstützung bräuchten Sie dabei? Und die 2. konkrete Frage wäre, ob die Clubs bereit wären, unter strengen Auflagen zu öffnen, etwa, dass der Einlass nur für vollständig geimpfte oder frisch getestete möglich ist, wenn sich Abstand und Masken mit der Art der Veranstaltung nicht vertragen. Und wie könnten Sie sich vorstellen, dass das dann kontrolliert werden könnte, damit das auch wirklich sicher ist? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Kessler. Frau Schobes.
Ja, also Veranstaltungen nach draußen verlegen, das haben wir im letzten Sommer ja in Teilen auch schon gemacht. Dazu muss man aber sagen, das geht natürlich nur, wenn der jeweilige Club oder die jeweilige Spielstätte auch eine Außenfläche hat. Also es ist tatsächlich sehr schwierig, andere Außenflächen zu bekommen. Wir versuchen das in Berlin auch gerade mit einem anderen Projekt, das nennt sich Draußenstadt. Da haben wir im Vorfeld zusammen auch mit dem Senat verschiedene Außenflächen versucht zu finden und zu identifizieren. Das gestaltet sich sehr schwierig und oft kommt man da dann eben auch in den Konflikt mit Anwohnenden und auch hier mit der TA Lärm, die ja jetzt schon mehrfach angesprochen wurde. Ansonsten sind diese Veranstaltungen durchaus in Teilen nach außen verlegbar, oft allerdings dann auch mit einer geringeren Kapazität. Und im Wesentlichen haben wir im letzten Jahr festgestellt, dass die meisten Veranstaltungen, die wir dann nach draußen verlegt haben, sich wirtschaftlich auf jeden Fall auch gar nicht tragen. Dennoch haben wir das gemacht und dennoch sind wir froh, wenn das möglich ist. Waren wir im letzten Sommer und werden wir auch diesen Sommer wieder sein. Zu den Auflagen in den Innenbereichen. Auch hier muss ich darauf verweisen, dass die Clubszene sehr, sehr heterogen ist und sehr viele, sehr unterschiedliche Ansprüche hat. Also es gibt durchaus Clubs und Spielstätten, die sich dazu bereit erklären, Geimpfte in Kombination mit Getesteten zuzulassen. Ich weiß von keinem einzigen Club, der zum Beispiel sich bereit erklären würde, ausschließlich Geimpften Zutritt zu gestatten. Ich weiß, dass es in der Gastronomie in Teilen Restaurants gibt, die das machen würden. Das ist im Grunde sozusagen nicht die Philosophie der Clubs, die nicht ausgrenzen möchten. So, also da gibt es eine große Solidarität unter den Menschen untereinander. Weshalb aber eine Kombination von Geimpften und Getesteten oder vollständig Genesenen für viele auf jeden Fall eine Option wäre. Wir können das an den unseren Türen entsprechend kontrollieren, führt natürlich zu einem deutlich höheren Personalaufwand, wäre aber möglich. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es durchaus auch Clubs gibt, die sich einer Kontaktnachverfolgung sozusagen verwehren, aus unterschiedlichen Gründen, nicht weil sie keine Lust dazu haben, sondern weil es am Ende darum geht, dass wir sozusagen die Anonymität bestimmter Gesellschaftsgruppen gewährleisten möchten und nicht Gefahr laufen möchten, dass bestimmte Menschen, die bei uns sind, sollte es zu einem Krankheitsfall kommen, der dann publik wird, dass diesen Leuten sozusagen der Besuch unserer Clubs nachgewiesen wird und was gegebenenfalls dann zu Stigmatisierung führen kann. Also ich spreche hier insbesondere über die queere Szene oder eben auch ähnliche. Deswegen ist das kann man das leider nicht verallgemeinern, aber grundsätzlich würden wir das begrüßen, wenn wir unter Testungen Clubveranstaltungen möglich machen könnten. Wir haben im letzten Jahr im Sommer mit unseren Außenveranstaltungen bewiesen, dass wir das können, dass wir in der Lage sind, die Hygienekonzepte umzusetzen. Soweit mir bekannt ist, ist überhaupt gar nichts passiert. Wir finden es auch alle gemeinsam deutlich besser, wenn Veranstaltungen, sei es Konzerte oder eben auch Partyveranstaltungen, bei uns in einem sozusagen kontrollierten Rahmen stattfinden, was ein bisschen irritierend ist, bei einem Clubveranstaltung von einer kontrollierten Situation zu sprechen, weil wir eigentlich auch zum Beispiel den Exzess ermöglichen wollen. Aber wir finden es alle besser, dass die Menschen zu uns kommen, wo wir auf sie aufpassen, als dass sie illegal irgendwo veranstalten, weil das ist ja auch am Ende das gewesen, was die Pandemie weiter antreibt. Also wir sind die Ersten, die diese Pandemie in den Griff bekommen wollen, indem eben Abstandsregeln und Hygienekonzepte eingehalten werden. Und wir können das auch umsetzen. Allerdings werden wir halt nach wie vor in vielen Fällen ausgebremst. Wir haben sehr, sehr viel Verständnis für die grundsätzliche Situation, auch im letzten Jahr. Wir haben uns immer hinten angestellt. Wir haben auch immer verstanden, dass wir nicht veranstalten dürfen. Im Augenblick hapert es ein wenig an unserem Verständnis, dass wir draußen zwar veranstalten dürfen, wir dürfen in Teilen auch Indoor veranstalten, bespult und so weiter und so weiter. Wir dürfen aber bisher noch nicht tanzen, zumindest nicht in Berlin und in den meisten anderen Bundesländern auch nicht, also auch nicht draußen. Das stößt bei uns ein wenig auf Unverständnis, weil wir das eigentlich so verstanden haben, dass die Wissenschaft erwiesen hat, dass die Ansteckungsgefahr draußen nicht so groß ist. Also könnten wir ein kontrolliertes Umfeld bieten für die Menschen, dürfen es bisher aber weitestgehend noch nicht.
Vielen herzlichen Dank. Die 15 Sekunden, die noch übrig waren, sind auch mitverbraucht. Herzlichen Dank, Frau Schobes. Und dann geht die letzte Fragerunde an Bündnis 90 Die Grünen. Und da ist Herr Kollege Gründel der Fragesteller.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an alle Sachverständigen. Wir haben jetzt viel gehört, die letzten 90 Minuten, über die wirtschaftlichen Folgen. Ich möchte Frau Schobes aber noch mal fragen. Die wirtschaftlichen Folgen sind natürlich der entscheidende Teil der Medaille für ganz viele. Gerade in der Club- und Live-Musikszene sprechen wir aber auch von vielen Betreibern, die ihre Motivation auch jenseits der finanziellen Aspekte haben. Da glaube ich, sind wir uns beide einig. Was glauben Sie, was denken Sie, was hat die Krise für Auswirkungen, Folgen auf diese Betreiberinnen und auf die Gäste? Und was wäre notwendig aus Ihrer Sicht, um die negativen Folgen aufzufangen?
Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schobes.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also tatsächlich sprechen wir sehr, sehr viel über wirtschaftliche Belange und wir müssen das auch tun. Also auch wir Clubbetreibende sind ja am Ende Wirtschaftsunternehmen. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, weil wir in der Regel nicht gefördert sind und nicht subventioniert werden. Also das heißt, wir müssen wirtschaftlich arbeiten, um unser Kulturprogramm auf die Beine zu stellen, anders als in anderen kulturellen Branchen. Tatsächlich machen die meisten von uns das aber nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern um der Musik eine Bühne zu geben, um den Künstlerinnen eine Bühne zu geben und um der Community eine Heimat zu geben, ein Zuhause, ein Wohnzimmer. Und wir können das auf jeden Fall beobachten, dass es für uns selber katastrophale Folgen hat, dass wir das sozusagen gerade nicht tun können, also dass wir eben gerade keine soziale, gesellschaftliche Plattform mehr sein können. Wir versuchen, das aufzufangen über digitale Formate, mussten aber feststellen, dass das leider nicht wirklich funktioniert. Also man braucht wirklich den Kontakt unter den Menschen. Das ist ja so ein bisschen auch eine ähnliche Debatte bei den Kindern und Jugendlichen, die ja auch sehr darunter gelitten haben, dass sie sich nicht treffen können. Und das ist bei unserer Community tatsächlich genau das Gleiche. Das betrifft uns selber, das betrifft unsere Teams, die Teams, mit denen wir arbeiten, unser Personal. Das ist oft eine Art Familie. Für viele ist es auch Familienersatz. Gerade Menschen, die im Nachtleben arbeiten, sind oft Menschen, die aus bestimmten Gründen im Nachtleben arbeiten und sozusagen eigentlich auch nicht wirklich für einen 9-to-5-Job geschaffen sind, die also sozusagen unser buntes Umfeld irgendwie auch brauchen, um existieren zu können und um glücklich zu sein, kann man, glaube ich, auch sagen. Und das betrifft aber eben auch die Communities. Und wir wissen von etlichen Selbstmorden, so hart es klingt, von Menschen, die aus unseren Reihen das einfach nicht haben verkraften können, dass sie eingesperrt worden sind, dass ihnen die Community fehlt, dass ihr Zuhause fehlt. Wir wissen von sehr vielen Leuten aus der Community, die massiv leiden, die wir versuchen aufzufangen. Wir haben aber auch das Problem, dass auch bei uns natürlich das Personal abgewandert ist und abwandern wird, weil sie in Teilen dazu gezwungen waren, weil gerade viele von den Solo-Selbstständigen, das wurde jetzt schon mehrfach angesprochen, eben bewusst auch nicht auf die Grundsicherung zurückgreifen wollten, weil sie es gewohnt sind, sich selber zu finanzieren. Die haben jetzt andere Berufe gewählt oder andere ArbeitgeberInnen gefunden. Das heißt, auch das ist ein großes Problem. Und wie man das in der Zukunft lösen kann. Ich glaube, man kann das nur insofern lösen, als dass wir jetzt eben aus dieser Pandemie lernen. die Kultur vielleicht in der Zukunft ein bisschen höher aufhängen als Modewort systemrelevant, dass wir eben auch an die sozialen Aspekte denken, die Kultur mit sich bringt, dass es nicht einfach nur darum geht, dass Kultur ein Nice-to-have ist, sondern dass Kultur eben ein Must-have ist und eben insbesondere auch für die Menschen und dass wir aus der Pandemie, aus diesen Hygienekonzepten und diesen ganzen aufwendigen Dingen, die wir gerade getan haben und worüber wir viel rausgefunden haben, dass wir das deutlich früher einsetzen und versuchen, solche Orte wie eben unsere, die kleinen Clubs und die kleinen Kulturorte irgendwie offen zu halten, weil wir ja auch gesehen haben, dass es tatsächlich eigentlich möglich ist.
Vielen herzlichen Dank, Frau Schobes. Ja, mit dieser letzten Antwort auf die letzte Frage sind wir am Ende dieser heutigen Anhörung. Ich bedanke mich sehr im Namen aller Mitglieder des Begleitgremiums Covid-19 bei den Sachverständigen, dass sie uns ihren Sachverstand geschenkt haben. Ich bedanke mich bei den Fragestellern für die vielen klugen Fragen, die gestellt worden sind. Ich darf in Aussicht stellen, dass wir heute in einer Woche am 17. Juni dann vormittags um 10.30 Uhr die nächste öffentliche Anhörung haben, die sich dann mit den Themen der gesundheitlichen und sozialen Dimension der Pandemie befassen wird. Soweit ich das weiß, auch dort wieder eine Direktübertragung im Parlamentsfernsehen geplant. Und für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden und Ihnen einen guten weiteren Verlauf des Tages wünschen. Bleiben Sie gesund und die Sitzung ist geschlossen. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ja.